Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. In jeder Folge werden KünstlerInnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vorgestellt. Zu Gast in der heutigen Sonderfolge ist der Inhaber des Labels Barhill Records, Kai Florian Becker. Mein Name ist Christian Detzler und ich werde euch als Gasthost durch diese Folge begleiten. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir und meiner Verbindung zu Barhill Records bzw. Kai Florian. Wir kennen und, darf man das so sagen, schätzen uns seit circa 16 Jahren. Angefangen hat es damit, dass Kai eine nicht so ganz schlechte Kritik der Erstveröffentlichung meiner Band geschrieben hat und diese in der Lokalpresse veröffentlicht wurde. Seither stehen wir in ständigem Kontakt und da ich selbst ein großer Fan von Barhill Records und dem Medium Podcast bin, dachte ich mir, eine Sonderfolge über den Macher des Labels würde mich als Hörer interessieren. Vielleicht interessiert es ja auch die Hörerinnen da draußen. Aber genug zu mir und hin zu meinem Gesprächspartner Kai Florian Becker. Hallo Kai, wie geht's dir?
Hallo, gut, noch leicht Nachwehen einer Grippe, aber in einer Woche Urlaub. Insofern freue ich mich.
Schön, ich freue mich auch. Ich will direkt mit dir starten. Kai, du bist ja mehr als nur der Betreiber von einem Indie-Label. Du bist Musikjournalist, Kritiker, Organisationstalent, Tierliebhaber, Sportler und eine wahre Gute-Laune-Maschine. Was habe ich denn vergessen? Was bist du noch?
Das mit der Guten-Laune-Maschine bin ich mir nicht sicher, ob das jeder so unterschreiben wird. Und ich glaube, ich eher der Öffentlichkeit als Grumpy durchgehe und Nörgler, der immer was zu meckern hat. Allerdings kommt das, glaube ich, aus der Natur des Kritikers in mir, kommt das daher, weil ich halt immer anstrebe, dass irgendwas perfekt ist oder gut ist oder ich dann auch immer die negativen Sachen sehe. Wahrscheinlich sehe ich oft genug auch nicht die positiven Seiten. Das macht es vielleicht auch nicht immer einfach für mich, aber ja. Vergessen hast du, glaube ich, nichts. Vielleicht, dass ich noch Vater eines tollen Sohnes bin, der auch musikbegeistert ist, richtig Musik hört, also gute Musik hört in meinen Augen. Also nicht alles, was er hört, gefällt mir, aber das Gros, dass er sich so musikalisch in die Richtung entwickeln wird, kann man ja nicht lenken. Man wünscht sich das zwar, aber das ist jetzt eigentlich auch so ein bisschen gekommen und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ja, also.
Das heißt, ihr könnt euch schon irgendwo über Musik austauschen. Er nimmt vielleicht auch mal irgendwie einen Tipp an über Bands, die du jetzt vielleicht gut kennst, die er noch nicht kennt.
Ja, das schon. Ist jetzt aber nicht so, dass man intensiv über, er ist Teenie, also ist 18, der redet ja nicht mit seinem Vater. Hallo, da gibt es ja keine Unterhaltung. Der will seine Ruhe, der will mit seiner Freundin abhängen und cool sein. Ne? Will sich ja nicht mit mir abgeben und über Musik diskutieren. Aber das ist auch vollkommen okay. Wir teilen auch andere Leidenschaften. Wir gucken immer Modern Family-Folgen zusammen und lachen uns den Arsch ab. Aber ja, ich gebe ihm schon mal Tipps und er hat auch geiles Zeug, also auch altes Zeug. Black Sabbath versucht er jetzt auf der E-Gitarre zu spielen und Iron Maiden findet er geil und Metallica. Und ja, ich lasse ihn nur einfach. Ich lasse ihm doch freie Hand. Also er kann da hören, was er will. So Tipps geben mir jetzt tatsächlich nicht so wirklich. Ne? Ich zeige mal, wenn ich ein Schallblatt mir gekauft habe, das Cover. Dann sagt er, oh, geiles Cover. Und dann das weckt ja dann automatisch ein bisschen Interesse dann.
Mhm. Gut, ich sag mal, ich kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass man versuchen will, den eigenen Nachwuchs zu sich organisch selbstständig entwickeln zu lassen, will doch keine engen Grenzen vorgeben, gerade was Musik oder so betrifft, aber irgendwo freut man sich dann doch, wenn es so in eine ähnliche Richtung geht, die man selbst vielleicht auch mag. Deshalb, das finde ich...
Ja, auf jeden Fall, aber selbst wenn er jetzt Techno hören wird und wird da drin aufgehen, also wenn er das vielleicht nicht hier zu Hause laut hören würde, wäre das okay, aber ich finde, ja, Techno ist halt so, ja, ist mir ein bisschen zu stumpf. Zu monoton, da würden natürlich jetzt Techno-Fans widersprechen, aber das ist halt mein persönliches Empfinden. Musik muss mich berühren emotional. Das macht Techno für mich nicht, das ist mir zu kalt, würden natürlich auch wieder tausende Leute widersprechen.
Aber wie du sagst, wenn jemand darin aufgeht, egal welche Musikrichtung es ist, und es berührt die Menschen auf eine Weise, ich glaube dann, gerade im Techno-Bereich ist das ja dann oft auch so ein in Ekstase kommen, ob mit oder ohne Hilfsmittel. Also es gibt ja Menschen, die komplett clean sich auch dieser Musik verschreiben können und dann irgendwas dort fühlen, verbinden, was auslöst, was ja auch vollkommen okay ist, kann aber auch deine Sichtweise da nachvollziehen, wo du sagst, okay, mich berührt irgendwie andere Themen. Deshalb, das passt für mich.
Ja, so Musik, in der ich halt 100% aufgehe, ist für mich halt Mogwai als Beispiel. Das ist sowas, da brauche ich konsumiere ja auch nichts, also ich brauchte auch nichts. Das ist halt, das reicht vollkommen, ne? Das macht natürlich nicht jede Musik, die ich höre, geht so weit, aber das kann ich ja nicht verlangen von jeder Musik. Aber es muss mich irgendwie packen. Ich kann das nicht anders ausdrücken.
Jetzt
Seele
hast du.
berühren klingt so kitschig. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon was vorweggenommen.
Ja, genau, jetzt hast du mir was vorweggenommen,
Aber egal, man müssen ja nicht jetzt über, können wir ja noch hinten anschieben, nochmal. Aber
genau,
nur so als
weil
Einstieg.
um deine Lieblingsband soll es auch noch gehen im Rahmen vom Podcast. Ich würde gerne mit dir einfach so ein paar über so ein paar verschiedene Themen sprechen. Einmal, was so das Thema Musik und auch musikalische Wurzeln bei dir betrifft, auch so ein bisschen vielleicht dein Werdegang beleuchten. Ich würde gerne mit dir auch so ein bisschen über die Entwicklungen, die es aktuell in der Musikbranche gibt, sprechen. Natürlich auch über das Label Barhill Records. Und dann habe ich noch ein, zwei kleine Themen vorbereitet, über die wir auch noch sprechen können. Normalerweise stellst du ja im Rahmen deines Podcasts KünstlerInnen aus dem Barhill-Kosmos vor. Und heute wollen wir den Spieß ja mal umdrehen und etwas mehr über dich erfahren. Also starten wir mal mit dem allgemeinen Thema Musik und musikalische Wurzeln. Wie würdest du denn deinen musikalischen Geschmack bezeichnen und was hörst du gern und was gefällt dir?
Mein musikalischer Geschmack ist natürlich der beste. Ne? Das ist, also so einen guten
Natürlich.
Musikgeschmack hat sonst natürlich niemand. Ne? Alle anderen hören nur Mist. Ach Gott. Also es fing bei mir an mit 80er Jahre Musik, weil ich bin halt 1970 geboren. Also wurde dann natürlich Spät-70er musikalisch sozialisiert, frühe 80er, also Human League, Tears for Fears, sowas habe ich halt gehört, das ist alles Musik von meiner Schwester, auch schon Pink Floyd damals, The Wall war natürlich ein Begriff, auch so Manfred Mann, Foreigner, so Sachen habe ich halt anfangs gehört, ne, was man halt so mitbekommt. Ne? Dann NDW, Neue Deutsche Welle.
Ist deine Schwester älter?
Die ist älter, ja.
Das heißt, die konnte ich auch so dann ein bisschen dir ein bisschen Musik zeigen
Ja, sie
oder?
hat mir jetzt nicht bewusst das gezeigt. Ich habe mir dann einfach die Platten von ihr mal ausgeliehen, dann
Ja.
reingehört und das fand ich dann halt toll. Ich hatte einen eigenen Plattenspieler, steht hier auch in meinem Wohnzimmer, der Braun-Sarkophag, Plattenspieler, Radio in einem Gerät. Und so bin ich dann zu Musik gekommen und dann entscheiden, also der NDW hatte ich dann noch gehört, Neue Deutsche Welle, aber nur so die bekannteren Sachen, jetzt nicht so den Punk Indie Underground, den es ja noch dahinter gab, das war mir gar nicht bewusst, weil ich war ja dann eher so Bravo-Leser und ja, und keine Fanzines gekauft oder so, wo danach so randständige Themen aus dem Bereich vorgestellt wurden. Das war mir alles fremd. Also ich habe da nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Und dann wurde ich, glaube 1985 Messdiener auf dem Steinrausch. Das ist ein Stadtteil von Saarlouis. Und die haben alle Heavy Metal gehört. Durch die Bank. Und das fand ich total geil. Und dann bin ich nach dem ersten Meeting Messdiener-Treffen nach Hause und habe meine Mama gefragt, Mama, darf ich Heavy Metal hören? Und dann hat sie gesagt, ja, und ich gesagt, saugut.
Schön.
Und dann habe ich Heavy Metal gehört und dann habe ich viele Jahre fast ausschließlich Metal gehört. Und daneben eigentlich nur sowas wie Pink Floyd. Bisschen Supertramp hat sich auch immer so ein bisschen noch eingeschlichen bei mir. Und Hip-Hop habe ich noch gern gehört. Das höre
Okay.
ich immer noch gern. Aber so die De La Soul, Tribe Called Quest, die Sachen. Aber ich habe da ganz viele Jahre nur Heavy Metal gehört. Bis dann ich irgendwann gar kein Metal mehr gehört habe, jahrelang. Und dann so auf die Indie-Schiene kam, Specs gelesen habe und dadurch Sachen wie Modest Mouse entdeckt habe, Build to Spill, Modest Mouse liebe ich halt auch, also total geile Band. Über die Specs habe ich ja sehr viele Sachen kennengelernt oder entdeckt. Leider gibt es die Specs hier nicht mehr, weil guter Musikjournalismus wird hier nämlich gefördert oder gebraucht vielleicht auch. Muss man auch so mal sehen. Und da über die Specs habe ich auch Mogwai entdeckt. Und dann war ich ja 99, 2000 in Glasgow und da habe ich mir im Plattenladen dann mal für wenige Pfund so Ramsch-CDs von Oasis gekauft und die dann gehört in meinem Zimmer, Studentenzimmer. Und irgendwann mal gemerkt, Scheiße, jetzt verstehe ich auch Oasis. Und dann
Okay.
habe ich dann in Großbritannien, also in Schottland, jeder Schotte sagt natürlich, er ist in Schottland, nicht in Großbritannien, auf der Insel war, habe ich dann auch irgendwann endlich mal Oasis verstanden. Warum auch immer ich dafür extra da sein musste, um das zu verstehen, aber auf einmal hat die Musik mir auch was gegeben.
Okay.
Und dann bin ich in die Indie-Schiene gekommen und jetzt die letzten Jahre habe ich auch wieder angefangen, Metal zu hören. Sagen wir mal, die letzten, was haben wir jetzt, 2024, so die letzten 8 Jahre, 8, 9, 10 Jahre und sammle auch wieder altes Vinyl. Thrash Metal ist halt mein absolutes Steckenpferd. Ich liebe Thrash Metal. Tatsächlich gibt es auch gute neue Thrash-Metal-Bands, aber ich liebe halt auch so den alten, so Testament, Exodus, ja, Bay Area Thrash-Metal, wird Metallica natürlich auch Thrash-Metal-mäßig angefangen. Ja, und heute höre ich alles Mögliche. Ich habe dann in den 90ern noch mal ein bisschen Elektronischeres gehört, aber das gibt mir eigentlich immer weniger, muss ich sagen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich mir anhören kann. Also Massive Attack oder sowas sowieso. Das ist Trip-Hop würde ich mal ein bisschen außen vor lassen noch, Portishead und sowas. Aber ich hatte dann teilweise auch so sehr elektronische, verspielte Sachen gehört. Das gibt mir gar nichts mehr. Also ich finde so, die elektronische Musik ist größtenteils völlig uninteressant. Der Jamie XX von The XX zum Beispiel macht
Ja.
der Solo-Sachen. Ich finde das scheiße. Ich finde das einfach, ich finde
Okay.
das todeslangweilig. Das gibt mir gar nichts. Die gehen ja alle drei da drin auf. Also jeder von denen hat ja mittlerweile so elektronisches Zeug am Start. Und einige feiern das ja auch, aber es gibt mir halt gar nichts.
Gut,
Ich bin
ich
da
habe
zu alter weißer Mann. Nee, also ich bin jetzt, klar, ich bin alt, ich bin 54 und weiß und, aber das gibt mir nichts. Ich kann das nicht
Das
erklären.
Spielfeld der elektronischen Musik ist ja auch riesengroß, ne? Also ich kann das nachvollziehen, weil da gibt es Themen, die kann ich mir gar nicht geben.
Und sowas wie
Dann
Underworld mag ich zum Beispiel, ne? So
so,
Trainspotting und so Zeugs.
wenn ich jetzt hole, FX Twin zum Beispiel, das ist manchmal finde ich das total geil. Manchmal ist es mir aber echt zu drüber und zu verkopft, ne?
Ja, das ist auch anstrengend dann oft, ne?
Das ist
Das ist
auch
auch
anstrengend. Ja.
stimmungsabhängig, ne? Es gibt ja Musik, die kann man nicht immer hören, ne? Es gibt ja Musik, die kann man nur in einer bestimmten Stimmung hören oder es gibt Musik, die man hört, um eine bestimmte Stimmung zu erreichen, finde ich zumindest. Es gibt die zwei Möglichkeiten, ne? Oder sich in eine bestimmte Erinnerung zurückzuversetzen. Wenn ich zum Beispiel die Metal-Platten von Domoz höre, wenn ich zum Beispiel Guns N' Roses Appetite for Destruction höre, dann sehe ich mich nochmal in dem Fiat Panda meiner Mutter mit runtergekurbelten Scheiben im Hochsommer durch Saarlouis-Kurven. Kurz vor, nach Abi, nee, kurz vorm Abi, nee, kurz vorm Abi, kurz vorm Abi, im Hochsommer und die Platthirn im Kassettendeck vom Fiat Panda,
Stark.
der Blechschüssel.
Aber das kann ich auch nachvollziehen. Bei mir ist das immer so, im Sommer kram ich immer die Anfang 2000er Emo-CDs raus. Und dann ist so für mich die Sommerzeit und dann baller ich das alles nochmal durch im Auto. Und das ist für mich dann echt ja, so eine gute Laune-Phase, weil das damals so die Zeit war, wo das bei mir angefangen hat mit dem Hören. Aber wenn du Musik hörst, machst du das oft total bewusst, dass du sagst, ich höre jetzt wirklich nur jetzt gerade die Musik oder machst du irgendwie auch mal beim Arbeiten, lässt du eine Schallplatte oder Radio laufen? Wie hörst du Musik?
Also Radio höre ich BBC Six Music. Das klingt natürlich jetzt sau elitär, ist aber so, dass ich das seit Jahren höre. Die allerdings in den letzten 2 Jahren auch sehr viel Elektronisches spielen, was mir oft dann nicht gefällt. Aber ich ertrage das dann, weil ich weiß, dass dann auch wieder was Geiles kommt oder was kommt, was mir gefällt. BBC Six läuft viel. Beim Arbeiten höre ich auch viele Schallplatten. Ich kaufe mir ständig Schallplatten, stelle mir Schallplatten, kaufe mir Schallplatten, Rexotari in Saarbrücken oder sonst wo. Also ein Großteil tatsächlich auch dort. Und ich habe einfach mal beschlossen, jede Schallplatte, die ich mir kaufe, meistens kenne ich die Platten ja schon, weil ich sie besprochen habe für die Zeitung oder so oder für irgendwas oder journalistisch die behandelt habe, dass ich jede Platte einmal höre, bevor ich sie ins Regal stelle. Da steht hinten steht die Kiste, die Popkiste, das sind die ungehörten Platten. Und dann höre ich auch mal welche, wenn ich im Homeoffice bin, höre ich mal 3, 4 Platten weg, so nebenher. Was natürlich manchmal bei der Arbeit dann auch doof ist, weil ich oft bei der Arbeit das Hirn, also die Ohren zu habe, also die Außenwahrnehmung komplett abstellen kann. Ne? Ich bin dann super fokussiert und mache wirklich, wenn ich Buchführung zum Beispiel mache, ich mag Buchführung. Pervers. Wenn ich Buchführung mache, dann kriege ich eigentlich gar nichts mit drumrum. Ne? Das ist dann manchmal doof, dann höre ich die Platten. Ich höre sie aber, also die läuft dann zwar, aber ich höre sie nicht. Ne? Was mache ich schon, dass ich mich aber zu so bewusst hinhocke und eine Schallplatte höre und das Cover mir angucke und Booklet lese oder das Inlay mir lese, die Texte durchlese, das mache ich eigentlich nie, dafür eigentlich nie Nerv, weil ich als Musikjournalist so zugeballert werde mit neuer Musik. Ich kenne ja Club. Zwischen 50 und 100 Veröffentlichungen im Monat per E-Mail und da kann man natürlich nicht alles hören. Logisch, da höre ich oft nur 3, 4 Sekunden rein. Und wenn ich merke, Stimme gefällt mir nicht, musikalisch ist es nichts, langweilig, Stilrichtung, die ich eh nicht mag, da ist die Gefahr natürlich, dass man doch im Nachhinein irgendwas Gutes durch die Lappen geht, groß. Aber auf der anderen Seite denke ich, irgendwie muss ich ja sieben. Ich kann mich nicht allen widmen, die Zeit habe ich halt auch nicht. Also da ständig was Neues nachkommt, fehlt mir da oft der Nerv, dann für meinen Bestand nochmal so auszukramen und zu hören. Aber naja, es gibt schlimmere Probleme, glaube ich, als
Ja,
das.
aber glaubst du, dass es auch eine Gefahr sein kann, dass wenn man beruflich sich jetzt wirklich extrem viel mit Musik auseinandersetzen muss, vielleicht auch Musik, die einem jetzt gar nicht persönlich so gefällt, aber die gut gemacht ist, gut produziert ist, eine riesen Fanbase hat, die besprechen muss oder will oder das wird verlangt vom Auftraggeber, dass dort irgendwo auch so die Gefahr besteht, für sich selbst irgendwann zu sagen, boah, jetzt habe ich den ganzen Tag so viel mit dem Musikthema mir oder ich habe mir das Musikthema um die Ohren geschlagen, jetzt habe ich da irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Ist das nur so? Gibt es so Momente?
Ich höre ja auch viele Podcasts. Manchmal höre ich so viel Podcasts, dass ich vergesse, Musik zu hören. Dass ich so musikmüde bin, passiert eigentlich nicht, weil ich, wie du das angedeutet hast, in der glücklichen Position bin, dass ich tatsächlich mir aussuchen kann, über was ich schreibe. Ich schlage meinen Auftraggebern eigentlich immer vor, ich würde gern dort drüber was schreiben. Und wenn ich es halt wirklich abgrundtief scheiße finde, um das mal so auszudrücken, wie ich normalerweise rede, dann mache ich es halt auch nicht. Also ich habe dann irgendwann auch aufgehört, über Coldplay zu schreiben, weil das halt, Ich kann das neue Album jetzt nicht gehört, ich kann jetzt nichts über das neue Album sagen. Aber es würde mich überraschen, wenn es mich positiv überraschen würde.
Okay.
Dann schreibe ich ja da nicht drüber. Insofern höre ich selten, muss ich mich selten mit Mist befassen. Ne? Aber ich schreibe ja auch fürs Munzinger Poparchiv Biografien von Künstlern. Da habe ich jetzt die Tage die Biografie von Haftbefehl ergänzt oder geupdatet. Das ist natürlich nichts, was ich jetzt höre, aber das muss ich auch dann nicht hören oder mögen, um dann über die Bio zu schreiben. Und manchmal haben die Leute auch eine interessante Bio, obwohl ich die Musik halt total uninteressant finde, um es mal
Ja,
neutral auszudrücken.
der Job ist dann quasi dort einfach im Vordergrund und
Genau, da
der
ist
hat
man
aber
halt einfach der
keine.
Biograf, in
Ja.
Anführungszeichen, Biograf klingt jetzt auch so großkotzig. Klar, letzten Endes bin ich dann ein Biograf, aber ich schreibe jetzt auch keine 500 Seiten Bücher über die Leute. Das sind dann drei, vier DIN A4 Seiten, beziehungsweise habe ich mal vor Jahren hieß es halt vom Munzinger Poparchiv, uns fehlt noch Artikel zu Simon Garfunkel. Da habe ich gesagt, ja komm, ich mach das, weil ich dann gerade mir auch im Laden 2001, den es mal gab, in
Ja.
Saarbrücken, glaube alles Simon Garfunkel CDs seinerzeit gekauft hatte. Und die hat hoch und runter, also so kurze, intensive Simon Garfunkel-Phase, was das heißt, dass ich das jetzt nicht mehr höre oder nicht mehr mag, aber das war halt wirklich eine Phase, wo ich das intensiv gehört habe und da hatte ich dann den Artikel auch geschrieben. Das waren natürlich nicht nur drei, vier DIN A4 Seiten. Ne? Man kann ja jetzt Simon Garfunkel hier mit so, ne, so abspeisen wie in Newcomer-Band. Das war natürlich ein bisschen intensiver. Was mich natürlich danach reizt, an so ein Thema ranzugehen, wobei dort die Fallhöhe natürlich auch extrem hoch ist, weil wenn dann irgendwie so ein super-duper Simon Garfunkel-Experte den Artikel liest, könnte da vielleicht auch was drinstehen, was nicht 100% korrekt ist, wobei ich eigentlich immer alles recherchiere, aber Fakten, über die Jahre verändern sich Fakten ja auch, ne? Also was jetzt heute stimmt oder hier irgendwo steht, kann in 5 Jahren ja vielleicht von einem anderen wieder widerlegt sein. Ne? Das meine ich damit. Aber ich höre mich eigentlich selten satt. Es gibt ja dann auch immer meine Lieblingsplatten oder so. Also die kann man immer hören. So. Ja.
Okay. Wir haben jetzt schon relativ einen großen Abriss darüber gemacht, was so deine Musikthemen sind. Ich würde noch gerne einmal mit dir ins Jahr 1985 reisen. Du hast das eben schön beschrieben. So zur Messdiener-Phase hat das mit Heavy Metal angefangen. Und mich würde mal interessieren, wie du damals eine Szene überhaupt wahrgenommen hast. Oder hast du eine Szene wahrgenommen? Wie hat sich das dort entwickelt? Weil das war ja dann so ein bisschen die Entwicklung von. Ich leihe mir vorher Platten von meiner größeren Schwester aus, ne, höre mir das mal an, bin vielleicht mal interessiert an einem Cover oder ist es einfach auch sonst nichts anderes da? Ne, ich beschäftige mich damit, Internet gab es nicht und dann komme ich irgendwie in so eine Gruppe rein und da ist auf einmal Heavy Metal und da tauscht man sich ganz anders aus. Würdest du das dann schon als Szene bezeichnen und wie war das damals und wie würdest du auch so eine Szenenentwicklung beschreiben, von 85 vielleicht wirklich bis heute, das ist ja doch schon ein krasser Zeitraum.
Also die Messdiener-Clique war halt so eine Mikroszene, würde ich mal behaupten. Ne? Wir haben uns dann ausgetauscht, also die Platten danach ausgeliehen und jeder hat sich die dann auf Kassette gezogen. Höchst illegal seinerzeit, angeblich. So hat man das dann halt gemacht. Dann hat man sich ausgetauscht. Dann hat man halt auch natürlich seine Wände mit Poster zugeklatscht. Und ich glaube, ich habe mir damals dann den Metal Hammer gekauft. Das war so das Ding. Später dann natürlich Rock Hard von den Messdiener-Clique. Bin ich dann in eine andere Metal-Clique reingerutscht und da sind wir dann ständig auf Konzerte gefahren. Ne? Dann von, also wir waren ständig in Frankfurt, in Stuttgart, aber auch in der Saarlandhall und überall und in den ganzen Läden im Saarland, die es da damals noch gab, Luisenthal im Gym oder was, wie das hieß,
Aber waren das halt eher lokale Shows, also mit kleinerem
Nee, nee, nee,
Publikum
das waren
oder
halt,
schon auch größere?
ja, das waren halt Paradise Lost dann in Luisenthal gespielt oder Chor in, weiß ich immer, aber das war nicht Luisenthal, das war auf der anderen Saarseite. Ludweiler oder so, Ludweiler in der Sporthalle haben Chor gespielt, fantastisch, weißes T-Shirt angezogen, damit sie auf mich spritzen. Fantastisch, meine Mutter hat es dann irgendwann weggeworfen, das T-Shirt. Ja, das war so eine Szenenentwicklung und dann war ich natürlich in der Saarbrücker Szene, in der so um Karate Club Meier mit involviert und Kaius damals noch, dann also Helmut, später dann Kaius und parallel hatte ich noch Karate Club Meier. Helmut und Kaius gibt es halt nicht mehr, also aus Helmut wurde Kaius und Kais ist ja das, was jetzt vorne die Kneipe in der Garage in Saarbrücken ist. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Ja, das war so meine Entwicklung und dann irgendwann eigentlich. Also ich bin auch mit vielen befreundet, von damals von den Messdienern jetzt mit keinem mehr, aber das hat sich einfach verlaufen und die Metal-Clique danach, das hat sich auch verlaufen. Da ist auch leider einer schon tot, der hat sich umgebracht. Das war aber kurz nachdem ich dann, also da war ich schon immer Teil der Clique. Und dann irgendwann, was dann vielleicht auch damit zu tun hat, dass man halt, dass ich von St. Arnold nach Riegelsberg gezogen bin, 2005, war ich eigentlich nimmer in Cliquen. Ich war dann irgendwann allein klingt jetzt so traurig, das meine ich jetzt gar nicht, aber ich war dann eher so Einzelgänger so ein bisschen, ne, der dann immer mal hier und da bei anderen Klicken sich eingeklinkt hat. Aber ich wollte dann kennen, ich habe jetzt keine Clique, ne, die sich regelmäßig trifft oder so, das habe ich nimmer, schon seit Jahren nimmer. Manchmal finde ich das schade, auf der anderen Seite ist es dann so, ich komme damit klar, ich bin ja als Musikjournalist dann aber auch in der sehr guten Ausgangslage, dass ich das gar nicht brauche, den Austausch in der Clique, dass man sich dann gegenseitig irgendwas vorschlägt. Ne? Ich lese halt immer noch Musikzeitschriften, auch Metal-Zeitschriften, der Forever und Rockhard, da ziehe ich mir oft dann, wo ich dann ein Foto sehe und sage, oh, die sehen cool aus, die machen bestimmt coole Musik. Oft trifft das nicht zu, manchmal trifft es aber zu. Und BBC Six höre ich dann oder ich kriege dann E-Mails oder ich kriege dann einfach mit, dass irgendwas gerade so am Hochkochen ist. Ne? Also ich brauche gar nicht so den Austausch in der Clique und ich weiß auch nicht, ob das heute noch bei den Jugendlichen, ob es da noch so viele Cliquen gibt. Gut, mein Sohn hat natürlich jetzt drei, vier Freunde, die auch immer hier rumlungern. Nee, Quatsch, die hier zu Gast sind. Aber der macht auch viel mit seiner Freundin allein. Also ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch so viel Cliquen-Zusammengehörigkeit ist und ob es so richtige Musikszenen noch gibt unter den jungen Leuten, meine ich jetzt, wenn ich natürlich auf Metal-Konzerte gehe, dann sehe ich da dieselben alten Gesichter, die ich vor 20 oder dieselben Gesichter, jetzt sind sie halt alt, wie vor 20 Jahren oder 40 Jahren. Da sind manche einen musikalischen Absprung nie geschafft, kein Vorwurf. Dann, man sieht die dann immer wieder. Das finde ich halt witzig, ne? Das ist wie so, man wird miteinander alt, ne? Und aber die Musik hat sich ja im Allgemeinen so. Ist ja so vielschichtig und so wie das sexuelle Leben divers geworden ist, ist die Musik ja auch unglaublich divers geworden und kleinteilig und da gibt es halt auch Musikszenen, die ich überhaupt nie wahrgenommen habe bisher, die ich wahrscheinlich auch nie wahrnehmen werde oder Musikrichtung. Es gibt auch Künstler. Mein Sohn war auf einem Konzert in Frankfurt allein mit seiner Freundin, sind mit dem Zug hingefahren. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich hatte ihn nie gehört. Noch nie gehört von dem. Und so geht es aber vielen Bekannten, die Eltern sind und Kids so im jugendlichen Alter haben. Ich habe das noch nie gehört. Das sind fremde musikalische Welten. Das sind aber auch dann diese TikTok-Musikerinnen. Das meine ich gar nicht abwertend, aber die erreichen eine ganz andere Zielgruppe. Ich bin nicht bei TikTok, ne? Ich bin eher bei Instagram und natürlich, weil ich alt und weiß, bin noch ein bisschen bei Facebook. Und da kommen halt ganz andere Musiksachen
Ja,
vor. Ne? Aber das ist so normal. Ich meine, meine
das ist
Eltern
die.
kennen ja, ach, nix, was ich, wobei meiner Mutter musste ich damals eine Mixkassette machen. Die war total glücklich. Jetzt auch jahrelang im Auto gehört. Heavy Metal Mixkassette mit Queenstrike und ach, ich weiß schon gar nicht, was alles drauf war. Iron Maiden, Queenstrike, 100%. Das war ja bei meinen Eltern genauso. Die haben ja dann auch nicht gewusst, was das ist, was ich da höre. Insofern ist das ja normale Entwicklung. Aber ich glaube, das ist sehr viel kleinteiliger geworden. Da gibt es sehr viele Untergenres und ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand einen Überblick hat über
Ja.
das Ganze, was dort ist.
Ja, die Frage ist auch, ob man es braucht, ne? Muss man an so einer
Ja, oder wie
Kategorisierung
langwierig
haben,
das dann
ne?
auch ist, ne? Wie langwierig so junge Künstler jetzt heute sind. Es gibt mit Sicherheit welche, die man in 20 Jahren noch kennen wird, aber ich glaube, das ist teilweise sind das auch so kurzlebige Angelegenheiten, ne? Aber das war ja bei uns damals auch so, ne? Dass natürlich jetzt Iron Maiden so viele Jahre durchhalten, ne? Oder dass Ozzy Osbourne noch lebt, einer meiner ersten großen absoluten Idole, dass der noch lebt, das verstehe ich bis heute nicht, ne? Dort könnte man
Okay.
auch über Keith Richards sagen oder über Pete Doherty von Baby Shambles, dass der noch, oder Libertines, dass der noch lebt, ist eigentlich, wenn ich nur einen Tag so Drogen genommen hätte, wie der das jahrelang gemacht hat, ich wäre sofort irgendwo in der Klinik und wäre wahrscheinlich um Sonneberg und hätte in einer Klatsche ohne Ende. Aber der lebt immer noch, ist glücklich verheiratet, trinkt jetzt Wein, hatte Bauch, lebt in Frankreich, geht halt auch, ne?
Geht auch, wir wollen. War das eigentlich damals auch irgendwie so, wo sich dann wirklich so eine Szene gebildet hat oder mal mehr im Austausch? Ist das dann auch so, mal das Thema eigenes Instrument erlernen oder spielen aufgekommen ist? Oder generell, wie war das musikalisch im Haushalt? Bäcker, wurde irgendwie Wert auf Musikinstrumente gelegt? Oder hast du jemals ein Instrument gelernt oder hättest du es gern?
Hätte ich gern aus heutiger Sicht die Blockflötenpflicht vor einem Heiligabend. Das war immer furchtbar, weil das weder meine Schwester noch ich konnten. Ein Glockenspiel im Kindergarten und in der Schule natürlich. Aber ja, ich hatte mal irgendwann versucht zu singen, aber ich wurde dann immer sehr schnell heiser, hatte auch eine Band mal ein bisschen geprobt. Gibt es dann noch ein Tape davon?
Ich wollte, erzählt uns mehr von der Band.
Nee, 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 nee. Und ja, aber das war so nie so. Ich hatte immer Schiss, dass ich auf die Bühne gehe und meinen Text vergesse. Das träume ich ja manchmal noch. Ich stehe auf der Bühne, soll singen und weiß keinen Text. Und es ist wie so Prüfungsangst, so Uni-Prüfungsangst-Träume, die man immer noch hat, wobei ich die Uni abgeschlossen habe. Das ist alles lang rum. Ich muss keine Prüfung mehr machen, aber so also, Träume bleiben ja manchmal. Nee, das. Ja, Schlagzeug würde ich gerne spielen. Mir hört nach einer Zeitweise ein Schlagzeug, hock mich aber trotzdem nicht dran. Peter hat ein kleines I-Schlagzeug oben stehen. Ich hock mich aber auch nicht dran. Weil da verfehlt man dann die Muße. Dann gucke ich lieber eine Serie oder höre Musik oder koch oder gucke einen Film oder mache irgendwas anderes noch. Ich weiß nicht, wie ich das noch reinpacken soll in meinen eng gesteckten Alltag. Aber ja, hätte ich schon gern gemacht. Ne? Mein Peter spielt ja, also mein Sohn spielt ja Gitarre und das macht er, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut. Das finde ich schon beneidenswert. Ne? Wenn man dann so die Lieblingslieder nachspielen kann, ist schon geil. Zum Beispiel die Rhythmusgitarre kann er spielen. Ich glaube, mit der Solo-Gitarre oder Lead-Gitarre, das dauert noch ein bisschen, aber.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil jo, das ist auch so ein Thema, wo man entspannen kann, oder ich zumindest. Und ja, ist schon eine schöne Sache. Aber wenn du dann auf der anderen Seite andere Wege hast, wo du sagst, ey, dann kann ich hier auch gut entspannen, dann passt das, denke ich, auch. Irgendwann hast du dich ja auch dann beruflich mit dem Thema Musik auseinandergesetzt. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie war denn dort dein Werdegang?
Das weiß ich so genau nimmer.
Also, du hast eben gesagt, du hast studiert.
Mein Vater hat damals die Sekretärin von der Saarbrücker Zeitung Redaktion in Saarlouis gekannt.
Oh, Vitamin B.
Genau. Und über die bin ich dann irgendwie zum freien Texter der Saarbrücker Zeitung in Saarlouis geworden. Allerdings anfangs nur Sport. Volleyball vor allen Dingen, weil ich jahrelang Volleyball gespielt hatte. Nicht erfolgreich, aber ich kannte die Regeln und dann darüber angefangen zu schreiben. Ich glaube, so war es. Und dann irgendwann gab es eine Jugendbeilage und da habe ich dann irgendwie rumgebettelt, dass ich da mal eine Plattenkritik schreibe und dann hat das geklappt und dann wurde das mehr. Und dann habe ich Konzerte in Saarlouis veranstaltet, im Jugendzentrum in Saarlouis mit einer Band Baphomet aus Ludwigsburg, beziehungsweise aus Bietigheim-Bissingen, der Heimat von Hartmut Engler von Pur, wenn ich mich recht erinnere.
Übrigens mein erstes Konzert, Pur.
Furchtbar. Ach, egal. Pur halt. So, hier kommt mein Kater Caruso angeschnurrt. Der hat bei einer Plattenfirma gearbeitet. Und bei Massacre Records gibt es auch heute noch Metal-Label. Und über den kam dann die Idee: Ah ja, ich kenne jemanden, der hat ein Heavy-Metal-Magazin, Heavy oder was, und die brauchen immer mal Leute. Und dann bin ich da reingerutscht. Und ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich da gemacht habe, war mit einer Band auf Tour zu gehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. Ich war schon ein paar Mal mit Bands auf Tour. Also mehrere Tage dann so Tourberichte geschrieben. Und dann habe ich dann jahrelang für die geschrieben. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, wo das dann mit dem Metal für mich nicht mehr so interessant war. Und ja, ich auch so mit dem Herausgeber nicht mehr ganz so grün war, der jetzt leider dieses Jahr gestorben ist. Thorst Odermatt hieß er damals noch, auch der Veranstalter vom Bang Your Head Festival in Baden-Württemberg. Schlimme Krankheit jetzt gehabt, ist jetzt leider gestorben. Das hat mich sehr traurig gemacht. Wir hatten auch nochmal Kontakt jetzt und da war auch alles jetzt cool. Und so bin ich darin gerutscht. Und dann im Laufe der Jahre habe ich für zig Leute geschrieben und das war teilweise kurzweilig, weil das dann irgendwie dann doch nicht gepasst hat oder sie sich andere Texte gewünscht hatten. Aber ich dann hat auch nie versucht, meinen Stil. Ich bin jetzt kein Feuilletonist, ich bin jetzt kein Specs-Schreiber oder so. Ich habe halt einen gewissen Stil. Ich schreibe, glaube ich, recht simpel. Das meine ich jetzt auch gar nicht wertend oder mich herabsetzend oder mich selbst kritisierend, sondern ich versuche es halt relativ leicht verständlich, informativ, versuche irgendwie Sachen einzuordnen. Also so, was sind da für Leute beteiligt? Wo waren die vielleicht vorher schon? Wo kommen die her? Wie alt sind die? Dass ich so ein ungefähres Bild machen kann und versuche so ein bisschen die Musik zu beschreiben. Aber ich bin jetzt keiner, der einen Song auseinanderdividiert und erörtert. Das machen andere ja dann zum Teil, wo ich dann denke, jo, ne? Es gibt ja auch Plattenkritiken, da steht eigentlich gar nichts zur Musik drin. Ne?
Ja, sieben
Dann
Achteltakt und so Geschichten.
ja, überhaupt keine Ahnung von Vierteltakt, pf, keine Ahnung. Und also musikal, ich hatte Musik in der Schule, aber ich konnte auch mal ein bisschen Noten lesen, aber das ist lange vorbei. Es gibt ja auch Plattenkritiken, da steht, wie gesagt, gar nichts drin. Da denke ich mir dann halt immer, das war wahrscheinlich wie bei uns beim Heavy oder was. Wenn ich in der Redaktion gehockt habe, ich bin dann teilweise darunter ins Ländle und dann hieß es noch, ah, die 15 Platten müssen noch besprochen werden. Und ich hatte 15 Kassetten in die Hand gedrückt gekriegt und hat 3 Stunden Zeit. Ja, dann ratterst du halt die Texte da runter und hörst tatsächlich mal noch rein, ne? Das geht ja dann schon noch. Aber dann schreibst du halt was und eigentlich schreibst du nichts über die Musik, ne? Du guckst halt irgendwie, dass die Zeilen voll sind und das versuche ich halt zu vermeiden. Also ich versuche mich mit den Sachen auseinanderzusetzen, aber da ich ja dann, wie vorhin schon gesagt, mir die Themen aussuchen kann, macht mir es meistens Spaß, ne? Manchmal fordere ich mich auch heraus und mache mal über was, wo ich eigentlich nicht so und versuche mich doch einzufuchsen. Manchmal habe ich auch Bock oder manchmal gefällt mir auch eine Band, ohne dass mir die Musik gefällt, so von ihrer Art. Und dann versuche ich halt, mich darin zu hören. Ich habe zum Beispiel nie Blood Incantation gehört Und habe mich jetzt dieses Jahr doch reingehört und finde das phänomenal, was die machen. Ja.
Habe ich auch
das ist aber auch eine Musik, die man immer hören kann.
Letzte Woche zum ersten Mal gehört, auf einen Tipp hin.
Ist meine Top 3 Platte des Jahres.
Ja.
Das ist Blood Incantation. Ne? Ja.
Du hast eben auch schon so ein bisschen die Musikzeitschriften angesprochen, ne? Also Spex ist ja, weg seit ein paar Jahren. Ich glaube, Intro gab es auch mal, die auch,
Fast
sage ich
zeitgleich
mal,
weg, ja.
die auch im ähnlichen Zeitraum verschwunden
Und im
sind,
ähnlichen
ne?
Stil auch geschrieben haben, ja. So ein bisschen popkultureller.
Genau, ne? Um jetzt mal so ein bisschen im Bahel-Kosmos auch zu bleiben, wo ja dann auch, sage ich mal, in Divisions, im Aux oder im Fuse vielleicht auch mal irgendwie was steht, ne? Wie siehst du das Thema allgemein mit Musikjournalismus, mit Musikzeitschriften? Was denkst du, ist hier das Thema? Ja, auch die Nachfrage gar nicht mehr so da, verlagert sich alles ins Internet, aber wird das überhaupt im Internet so gelesen, wahrgenommen? Wie bewertest du das?
Keine Ahnung. Ich glaube, manchmal ist es irgendwie ein Werbepost eines Musikinfluencers hilfreicher als alles andere. Ich lese aber noch Musikzeitschriften nach wie vor. Ich habe auch also einige abonniert. Und finde das immer noch toll, das Haptische, das ist wie mit Schallplatten sammeln, das durchzublättern, ob jetzt auf der Toilette oder auf der Couch oder sonst wo. Oft hocke ich dann auf der Couch oder auf dem Sessel, höre Schallplatten und blätter dann die Magazine durch, mache mal so Haftnotizzettel rein, wo ich denke, oh, das Doc, die wirken interessant, da müsste man mal reinhören. Da ich ja aus bewusst meinen Spotify-Account gekündigt habe, mache ich das dann oft über YouTube, wo ich dann Sachen mal reinhöre. Die gibt ja mal ein Video, zwei, drei zu einer Platte. Und wenn es mal gefällt, bestelle ich mal die dann. Ne? Weil dann denke ich, jo, es gefällt mir, dann will ich es auch haben. Ne? Also so dieses Haben wollen, das habe ich halt immer noch. Also die Lust an Musik, um auf das andere von vorhin nochmal zurückzukommen, die geht bei mir nicht verloren, Gott sei Dank. Also ohne Musik und meinen speziellen Humor wäre ich wahrscheinlich nie so weit gekommen und wäre vielleicht auch gar nicht mehr hier. Und die Musik hat man schon oft, willst jetzt sagen, zwar billige Therapie, weil so billig ist das Musiksammeln jetzt nicht. Therapie wäre vielleicht billiger gewesen manchmal. Nee, aber Musik hilft mir halt schon und Humor über vieles hinweg. Ja, ich schalte auch manchmal mit Bahel Anzeigen in Magazinen. Um denen was zurückzugeben. Aber die haben halt dasselbe Problem wie ich. Die werden halt zugeschissen mit Veröffentlichungen und dass mein Label dort wahrgenommen wird, ist halt sehr schwierig und oft nicht gegeben. Im Ox wird eigentlich alles besprochen. Da ist natürlich dann der Nachteil, das sind, glaube ich, 35 Seiten Reviews. Ne? Und bist dann eine von, ist nicht 350 Veröffentlichungen, ob das dann wieder was bringt. Ne? Da ist jetzt mal eine Veröffentlichung hier im Soundcheck gewesen. Das fand ich jetzt mal sehr charmant und habe mich auch sehr drüber gefreut. Aber dass so gute Kritik Plattenverkäufe generiert, kann ich jetzt nicht behaupten. Also ich konnte bisher noch nie die Erfolgsformel ausfindig machen. Wie
Okay.
was, also nicht, dass jetzt alles, dass nichts bei mir erfolgreich gewesen wäre. Es gibt schon ein paar Veröffentlichungen, mit denen ich äußerst zufrieden bin, die sich auch gedeckt haben. Aber woran das dann gelegen hat, kann ich eigentlich nie sagen. Ne? Zumal dann nach 3 Jahre Corona noch dann dabei waren. Jetzt,
Ja.
ich mache das Label ja seit Anfang 2017. Das ist natürlich danach ein bisschen doof. Ne? Dann, mir fehlen eigentlich eine gute Datenbasis. Corona kann man ja, das hat ja alles verzerrt und Post-Corona ist jetzt auch nicht gerade wie vor Corona, ne? Also es ist eigentlich ist es immer irgendwas anderes, ne? Man kann gar nicht so mal sich ein genaues Bild machen. Und die Magazine ob es die noch alle lange geben wird. Ich hoffe es, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ne? Wenn halt immer mehr die Inflation, allgemeine Weltlage, jeder schnürt den Geldbeutel enger und ob es die dann noch lange geben wird, ich würde es mir wünschen, aber bin mir halt auch nicht sicher. Ne?
Ja.
Also ich würde sie vermissen. Also ich vermisse auch die Specs massiv, weil auch deren Texte mich immer herausgefordert haben, weil die halt voller Fremdwörter waren, die ich im Leben nicht gehört habe, wo ich gedacht habe, was ist das? Und selbst wenn ich das Fremdwort nachgeschlagen habe, habe ich immer nicht verstanden, was sie eigentlich sagen wollen. Aber ich fand das halt spannend.
Ja, ich glaube, viele Journalisten, ob das jetzt oder wenn es jetzt gerade Zeitschriften sind, versuchen sich breiter aufzustellen, versuchen auf diesen Podcast-Zug mit aufzuspringen, wie wir, wie du
ja,
vielleicht
klar.
Ja sogar auch, ne? Vielleicht auch hier nochmal, um einfach diese Verknüpfungen oder diese Querverbindungen herzustellen.
Wobei ich den Podcast ja eigentlich nur gemacht habe, um sozusagen noch ein preiswertes Werbetool für meine Künstler zu haben, ne? Weil das
genau.
Das Podigy-Abo kostet jetzt so viel im Jahr, um einen Podcast dort einzustellen und ich wollte einfach meinen Künstlern eine Bühne bieten, die ihnen wahrscheinlich nirgendwo geboten wird, ne? Weil meine Künstler nirgendwo so ausführlich dann befragt und vorgestellt werden und vielleicht auch mal nicht nur zu Musik, sondern ein bisschen zu persönlichen Dingen sind ja zum Teil mit drin oder wie wurde man groß und tralala. Es gibt ja auch andere Podcasts, die das machen. Es ist auch nicht so, dass ich mir das unbedingt jetzt, also ich habe das ja nicht erfunden, ich habe das auch jetzt nicht explizit abgeguckt. Ich bin jetzt seit den frühen 90ern Musikjournalist, also mir kann jetzt keiner vorwerfen, ich hätte mir da irgendwas stibitzt. Ich mache den Quatsch ja schon lange genug, ne? Ich habe schon tausende Interviews geführt und da ich Interviews aber immer seltener mache mittlerweile, also ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Blut geleckt an Interviews. Ich hatte zum Beispiel gerade fürs Forum Magazin, das ist ein Magazin im Saarland, Ernst Hutter interviewt, den Leiter der Egerländer Musikanten, und zwar eines der besten Interviews, das ich die letzten Jahre gemacht habe.
Okay.
Also nicht von meiner Seite aus, dass ich super tolle Fragen gestellt habe, das meine ich jetzt gar nicht, aber das ganze Gespräch war einfach fantastisch.
Schön.
Und das ist ein so geiler Typ und der kann Geschichten erzählen und ist super interessanter Gesprächspartner. Da gibt es jetzt einen Ausschnitt davon, gibt es jetzt dann im Forum-Magazin. Mal gucken, ob ich das Tonding irgendwann noch irgendwo veröffentliche. Ist schon irgendwie geil. Müssen wir einen anderen Podcast noch vielleicht machen?
Lass uns da einfach mal so ein bisschen anschließen und jetzt von den Zeitschriften allgemein über die Musikbranche reden. Da ist ja auch in den letzten Jahren unglaublich viel passiert. Ja, also Branchenberichte, wenn man das googelt, die verzeichnen ein Wachstum. Streaming kannst du dir aus dem Alltag gar nicht mehr wegdenken. Gleichzeitig gibt es aber auch irgendwo eine erhöhte Nachfrage für Vinyl-LPs. Und gerade für junge Bands oder auch Labels gibt es mit Social Media und auch dem technologischen Fortschritt ja wirklich viele Möglichkeiten, um A, auf sich aufmerksam zu machen und B, um relativ günstig aufzunehmen oder zu produzieren, auch vielleicht jetzt so ein Podcast. Und auf der anderen Seite können aber rein davon die allerwenigsten KünstlerInnen leben. Wie bewertest du das? So diese Situation, Produktionskosten, Studio kann man relativ klein halten, aber irgendwie richtig davon leben, funktioniert auch nicht.
Nee, selbst die großen Bands machen ja dann oft Vinylbox-Sets, Wiederveröffentlichungen, um dann da nochmal Geld zu generieren. War jetzt hier auf dem Konzert, wo die T-Shirts dann 50 Euro kosten und so, oder was, Kapuzenpulli, ich weiß schon gar nicht, also völlig überteuerte Preise. wo man dann sieht, ja, da versuchen die halt ihr Geld mitzumachen. Also Künstler verdienen halt, meine ja genauso, nur mit Gage und Merchandise dann noch Geld, ne? Weil Streaming, das ist vernachlässigbar, das gibt es die oberen 1.000 vielleicht, die davon sehr gut leben können. Und alle anderen krebsen da rum. Streaming für den Endverbraucher ist natürlich super, ne? Zahlt 10 Euro, kann sich alles anhören. Für den Labelinhaber und für den Künstler ist es natürlich absolutes Fiasko, ne? Weil mein bester Künstler hat mal in einem Jahr, ja, also das ist dann immer dreistellig, was dabei rumkommt, ne? Die Leute denken halt immer, sie unterstützen Bands, wenn sie dann die Musik streamen, aber eigentlich würden sie die Bands besser unterstützen, wenn sie sich mal einen Schallplatte oder eine CD für einen Zehner kaufen würden. Das würde ja schon reichen. Wenn von den 1.000 Fans, Spotify-Fans mancher Band nur 100 mal die Platte kaufen würden, ja Junge, da hätte ich problemlos könnte ich hier Veröffentlichungen raushauen. Na, aber das macht ja keiner mehr, ne? Das ist ja bequem. Oder versucht halt auch zu sparen. Ne? Ich glaube, hat das in den nächsten Jahren die finanziellen Mittel bei den Musikhörenden noch geringer werden. Und vielleicht hören die Major-Labels mal auf, jeden Quatsch schon mal rauszubringen, irgendwie ein Vinyl-Reissue von Modern Talking auf den Markt zu schmeißen oder jedes Archiv auszuplündern und auf Vinyl in Boxen zu packen. Weil jeder Musikliebhaber, der sich eine Vinylbox für 300 Euro kauft, von den 300 Euro könnt ihr von meinen Bands, kostet eine Platte 20 Euro. Kannst schon ausrechnen, wie viele Platten er bei mir kaufen können für dasselbe Geld. Und hätte wahrscheinlich mehr Spaß noch oder unterschiedlichen Spaß damit. Aber ja, es ist so, wie es ist. Ich sehe das alles sehr kritisch, versuche irgendwo zu überleben. Also es ist jetzt auch nicht, das Label ist jetzt auch nicht in Gefahr. Ich habe jetzt angefangen, selber Merchandise zu machen mit Siebtransferdruck. Dann habe ich mal so eine Presse gekauft. Die hat sich auch jetzt Gott sei Dank tatsächlich schon amortisiert. Also alles, was ich jetzt da mache, ist sozusagen im Plusbereich. Ja, ich versuche halt alles selber zu machen. Ich mache Grafiken selber. Ich habe jetzt auch schon Vinylcover entworfen, um Geld zu sparen. Weil jeder will halt an dir verdienen, aber ich will nur selber verdienen. Ne? Also ja, die Musik entwickeln, das mit dem Streaming nervt halt ohne Ende, ne? Dass da halt nichts mehr rumkommt für die Künstler. Aber ja, ich kann auch jeden Musikliebhaber verstehen, der natürlich dann für einen Zehner im Monat oder 12 oder 13, was es jetzt kostet, gern alles auf Abruf hält. Caruso, was geht denn ab?
Das ist der Kater, ne?
Genau.
Okay, gut. Gut, du hast das so ein bisschen umrissen. Die Hauptnutznießer in der Branche sind so die großen Fischer, ne? Wenn
Richtig.
man diese Umsatzberichte liest, also keine Ahnung, Taylor Swift, Adele, die Wahnsinnsumsätze machen, die eigene Konzertstadien gebaut bekommen. Und das heißt, ich habe jetzt auch schon irgendwie in Branchenberichten gelesen, dass die Major-Labels mit dem kleinsten Anteil ihrer KünstlerInnen diesen Riesenumsatz halt machen. Die haben dann so ein paar dicke Fische und die machen halt dort das meiste, ne?
Überleg mal, ein Taylor Swift-Fan, ne? Geht jetzt nach Gelsenkirchen aufs Konzert, kauft die Konzertkarte, sagen wir mal ein Huni, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es sogar noch teurer. Bucht sich ein Hotelzimmer, 200 Euro, dann sind wir bei 300 Euro. Fährt mit dem Zug hin oder mit dem Auto, sagen wir mal 100 Euro, dann sind wir bei 400 Euro. Ne? Dann hat man noch nichts gegessen, noch nichts getrunken. Noch kein T-Shirt gekauft. Vielleicht kaufen wir auch mehrere T-Shirts noch. Aber dann gehen die 600, 700 Euro für dieses eine Event aus, für diesen einen Künstler in diesem einen Moment. Dafür könnte man halt 40 andere Künstler unterstützen für das Geld. Ne? Das ist kein Vorwurf, ich sage nur, das ist so ungefähr die Relation. Ne? Und So Künstler binden halt unglaublich viel Geld an sich, ne? Bei den Fans. Und das fehlt halt dann auf dem Markt, ne? Und
Ja.
darunter leiden ja nicht nur meine, also was heißt leiden, aber da haben ja dann nicht nur meine Künstler das Nachsehen, da haben ja alle anderen auch das Nachsehen, ne?
Gut, der Konsument kann seinen Euro ja in der Regel nur einmal ausgeben, ne?
In
Und
der Regel, ja.
so.
Ich hörte davon, dass man den nur einmal ausgeben kann. Ich finde das sehr schade. Vielleicht kann ich mit der siebten. Nee.
Da müssen wir aufpassen, dann bekommen wir ein Problem mit Geldwäsche oder so.
Ja.
Früher gab es ja häufiger mal so Geschichten, wenn wir gerade bei dem Major-Thema sind, dass Bands bei einem Indie-Label gestartet sind und dann einen Hit hatten, als es noch sowas wie Hits gab. Heute geht dann irgendwie was viral oder so. Oder wirklich eine super Platte gemacht und sind dann irgendwie mal zum Major gewechselt. Weißt du oder glaubst du, dass es sowas in dieser Art noch gibt? Oder schwärmen die Majors aus und versuchen sich noch wirklich potenzielle Künstler von den Indies aufzusaugen? Oder warten die einfach, was auf TikTok abgeht, um da den nächsten großen Wurf zu landen, weil die wollen ja Geld verdienen.
Also mit Sicherheit kaufen die von Indie-Labels oder holen Indie-Künstler von Indie-Labels zu sich ins Boot. Auf der anderen Seite nehmen die sicher Scouts, die bei TikTok aktiv sind und TikTok oder ähnliche Sachen beobachten und dann merken, da geht irgendwas viral und das versucht man sich dann zu angeln. Es gibt natürlich auch Künstler, die bleiben ihrem Indie-Status treu. Aber die Majors haben ja in vielen ihre Finger im Spiel. Man muss ja auch bedenken, dass der deutsche Musikmarkt auf wenige große Player am Werk sind. Ne? Das heißt Warner, da ist Universal, da ist Sony Music und dann hat man noch die französische Firma Believe, Digitalvertrieb, die ja zum Beispiel Rough Trade, Groovetech, Soul Food aufgekauft hat, Sony Music hat Century Media gekauft, Believe hat auch Nuclear Blast gekauft, also viele einstige Indie-Labels sind ja gar keine Indies mehr, sondern wurden aufgekauft. Also die Großen kaufen ja auch die Kleinen auf. Und manchmal denkt man, man wird beim Indie bestellen, aber eigentlich spielt man Major-Geld in die Tasche. Ne? Wie ist jetzt sagen, dass alles, was Major machen, böse ist? Man soll keine Major unterstützen. So weit gehe ich ja wieder nicht. Das ist ja auch Quatsch. Ne? Aber man soll sich halt schon bewusst sein, was man da macht manchmal. Ne?
Ja, aber ich sag mal, auf dem Markt haben die ja schon irgendwo eine beherrschende Stellung, ja. Also die bestimmen eigentlich die Rahmenbedingungen,
Ja, klar,
ja.
an denen kommt man halt nicht vorbei. Ne? Oder beziehungsweise. Die sitzen halt in der ersten Reihe, ne? Und da sitzt Bahia Records sitzt in der letzten Reihe, ne? Aber ja, das ist mir bewusst, aber ist ja kein Grund für das nicht weiterzumachen oder egal. Ich warte ja immer drauf, dass ich mal in die zweite Reihe rutsche mit
Ja.
irgendwas und dann denk so, hä? Vielleicht passiert das mal, keine Ahnung.
Ich würde es auf jeden Fall wünschen und auch gönnen.
Ich mir auch.
Du hast jetzt schon so ein paar Labelnamen gedroppt und du arbeitest ja mit Bahel Records, mit Cargo Records zusammen, um den nächsten Namen dann zu droppen. Wie ist das zustande gekommen und was passiert denn dort eigentlich hinter den Kulissen?
Das glaubt mir eh keiner. Ich hatte die kontaktiert vor meiner allerersten Veröffentlichung. Und denen dann zwei, drei Sachen geschickt, was ich da veröffentlichen will. Und die haben sofort gesagt: Ja, mach mal, hier ist der Vertrag.
Okay.
Ja, genau.
Shut up and take my money.
Genau. Und ich habe gedacht: Hoppala. Ja, Cargo ist mein physischer und mittlerweile auch der digitale Direktvertrieb. Sprich, ich sage denen dann und dann kommt was raus, dann schicke ich denen die Informationen, die Cover, mittlerweile auch die, wie heißt das nochmal, dieses neue Produkt, Lieferkettengesetz. Die ganzen Informationen zum Lieferkettengesetz, das wir seit gestern aktiv ist in der EU. Und schickt denen das alles und die nehmen es dann in ihren Katalog auf. Die schicken wöchentliche Newsletter darum, da taucht dann meine Veröffentlichung drin auf. Ich kümmere mich um die Promotion, um die Werbung, entweder mit einem externen Promoter oder selbst und gucke dann, dass ich da die Werbetrommel rühre und Cargo versucht dann bei den Händlern die Platten irgendwie an Mann und Frau zu bringen. Und dann kriege ich meine monatlichen Abrechnungen, sehe dann, ob das erfolgreich war oder halt nicht. Ja, und der digitale Vertrieb macht nichts anderes. Also ich lade denen alles hoch und die spielen das dann an die ganzen digitalen Anbieter aus. Die gibt es ja, glaube ich, unendlich viele. Und dann die sorgen dafür, dass dann am Tag X meine Veröffentlichung auch überall digital erscheint und die Leute das dann hören können, ne?
Und ich glaube, Cargo schaltet auch teilweise noch in Printmagazinen
Die
Anzeigen
machen manchmal so Sammelanzeigen,
mit
dann
so
kriege ich eine
Sammelanzeigen,
Anfrage, ob ich
ne?
Bock habe, im Label da dabei zu sein. Das kostet mich dann einen Klicker und einen Knopf und bin dann auf der Rückseite vom Ox-Magazin zum Beispiel dann eins von vielen. Jo, aber da die auch sehr viele Labels im Verbund haben, fragen die mich nicht jedes Mal. Letztens haben wir gefragt, da hatte ich auch nichts aktuell. Jetzt im nächsten Jahr kommt ja wieder einiges raus. Also dieses Jahr ist auch einiges rausgekommen, eigentlich fast zu viel. Ich wollte ja nächstes Jahr ein bisschen ruhiger machen. Das klappt fantastisch nicht. Befürchte ich, aber ja, wenn man gut organisiert ist, kriegt man das auch hin. Das ist immer mein Bestreben, gut vorbereitet zu sein.
Ja, ich war jetzt ja schon oft bei dir im Büro, sowohl in Saarbrücken als auch in deinem Homeoffice und bei dir zu Hause, wenn man in das Büro reinkommt, da steht man vor einer riesigen Vinylwand. Ja, also das ist fantastisch. Ne? Auf der einen Seite, wenn man das so ein bisschen beschreiben will für die HörerInnen. Alles voll mit CDs und die andere Wand voll mit Schallplatten. Das ist ein Wahnsinnsausblick. Und mich würde jetzt mal so ein bisschen deine Vinylleidenschaft interessieren. Also einmal, wie du das Wiedererstarken vom Thema Vinyl wahrnimmst und was es dir einfach bedeutet, wirklich diese Platten zu haben. Du hast eben schon gesagt, dass dir ganz wichtig ist, die Platten zu haben, die du magst, die du optisch ansprechend findest, die du gern hörst, ne? Auch dass du die mal gehört hast, ne? Aber was ist so das Riesenthema Vinyl bei dir?
Ja, Vinyl ist, glaube ich, gerade in dieser schnelllebigen Zeit jetzt, wo alles hier digital per Fingerdruck verfügbar ist und dann weggeklickt ist, ist das halt noch so ein bisschen so eine analoge Leidenschaft, ne? Alter weißer Mann am Plattenspieler, ne? Ja, das ist halt schon geil. Vinyl fühlt sich gut an. Man hat das Cover in groß und nicht nur in so einen CD-Plastikkäfig reingefercht. Man kann auch noch, glaube ich, von der Fondgröße her die Texte lesen, anstatt im CD-Booklet, wenn die beiliegen. Was mich halt nervt, ist, dass viele Bands halt mittlerweile keinen Download-Code mehr oder überhaupt nie anbieten, weil ich das dann oft schon gar nicht mehr als MP3 runterladen würde, um aufs Handy zu machen und im Auto hören zu können, weil ich halt keinen Streaming-Anbieter abonniert habe. Damit ich das einfach im Auto habe. Und das machen viele halt nicht. Das mache ich mit meinem kleinen Label, mache ich das, biete ich das an. Und da frage ich mich, warum das nicht Major-Labels anbieten können. Weil sie einfach sind sie zu stark, sind die Serverkosten zu teuer. Wo ist denn das Problem? Das nervt mich halt bei Vinyl oft, wenn kein Download-Code beiliegt. Wenn einer beiliegt, bin ich immer extrem happy. Ja, das ist einfach was Schönes. Das ist wie andere Leute Bücherwand haben, so habe ich halt die CD und die LP-Wand. Ne? Ja, ich sammel gern. Ich kaufe gern und sammel gern. Ich habe auch schon Fehlkäufe oder auf Plattenbörse dann, obwohl ich LP-Liste als Excel-Tabelle am Handy habe. Boah, geil, die wollte ich schon immer haben.
Komm von der Plattenbörse, Sam. Ach, Idiot, die hast du doch schon. Das ist mir jetzt knapp in den letzten 3 Jahren dreimal passiert, wo ich dann echt denke, also sag mal.
Hast du
Idiot.
die Platten katalogisiert?
Alphabetisch.
Alphabetisch?
Alphabetisch.
Okay. Und
Das habe ich
auch irgendwie
immer
bei
dann.
Discogs oder so?
Nee. Eine Access-Datenbank. Ich habe eine Access-Datenbank, wo alle meine Tonträger drin sind. Alle, die ich mal. Zum Teil auch alle, die ich mal hatte und irgendwie weggegeben habe, verschenkt habe, entsorgt habe. Auch digitale Alben sind dort fast alle erfasst. Also was so an journalistischen Sachen reinkommt, ist so alles erfasst in dieser Access-Datenbank. So riesige Datenbank.
Hau mal eine
Aber
Nummer
ne.
raus. Wie viele Tonträger sind's?
Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube 4000 Schallplatten. Ist gar nicht so viel, finde ich jetzt, aber. Da können andere mit viel mehr abstinken als ich. Es sind nur 4000, glaube ich. Ich glaube 3000 CDs. Plus noch Papp-CDs und Singles und 10-Inch, ja, aber ja. Es ist ja nicht die Masse, es ist die Klasse. Meine Sammlung ist ja nicht die beste hier im Umkreis. Das ist ja logisch.
Natürlich,
Natürlich. Hat aber
natürlich.
noch viele Lücken. Also es gibt immer noch einen Haufen Platten, die ich noch nie bekommen habe, nie gesehen habe. Den Arsch voll Geld kosten, also eine von The God Machine, die weiße Platte, kostet 500 € das Original. Lustigerweise kommt es jetzt Anfang nächsten Jahres, hat Polydor tatsächlich oder Fiction Records bringen tatsächlich eine Wiederauflage raus. Das heißt, die habe ich dann. Das ist mir dann aber auch wurscht. Also dann habe ich lieber eine gut gemachte Wiederauflage für wahrscheinlich 40 € als das Original für 500 €,
Ja.
wo dann irgendein Knackser drin hat, dann hole ich mir lieber die wieder. Da bin ich dann auch zu geizig dann.
Ja,
Ne?
fühle ich, ja. Um das Thema Musikbranche so ein bisschen abzubinden, so als letztes Thema, welche Tipps hast du denn für junge MusikerInnen, die jetzt ihren Weg in die Musikbranche gehen wollen?
Machen, worauf sie Bock haben, sollen einfach ihr Ding durchziehen. Scheißegal, ob sie 5 Follower haben oder 500. Sie sollen sich selber treu bleiben, sollen ihr Ding machen, versuchen sich eine Gefolgschaft aufzubauen über Instagram, TikTok, was auch immer, was da noch kommen mag. Sollen am Ball bleiben, sollen sich nicht beirren lassen, negative Kommentare ausklammern. Und einfach ihr Ding weitermachen. Und auch nicht nach rechts und nach links gucken, auf was macht der besser. Ach Gott, jetzt hat der, spielt ihr auf dem Festival. Warum spiele ich nicht durch? Am Anfang, wie ich das Label hatte, ach, so rechts und links gucken. Und gesagt, ach Mensch, jetzt hat der eine geile Story in dem Magazin. Warum ich nicht? Meine Musik ist doch viel besser und so. Und das habe ich irgendwann habe ich damit aufgehört. Und gesagt, jetzt hörst du doch mit auf, nach rechts und nach links zu gucken und machst jetzt einfach dein Ding. Versuchst das bestmöglich zu machen. Und wenn es was wird, wird es was. Und wenn nicht, liegt es nicht an dir. Es liegt nicht an deiner Arbeit. Es liegt auch nicht an den Künstlern. Ich sage den Künstlern zwar schon knallhart, du, es hat sich fast gar nichts verkauft, aber ich sage denen nach immer im selben Atemzug, das hat nichts an euch zu tun. Die Musik ist saugut. Die Leute sind halt nur zu doof, es zu verstehen oder wir werden einfach nicht gehört, wir sind zu leise, aber das kann ich halt dann nicht ändern. Ich habe halt kein 10.000 € für eine Werbekampagne. Also kann ich mal machen, aber dann mache ich den Laden dann noch zu.
Ja,
Aber man muss
ne.
halt bedenken, 2.000 € Werbung, da müsste ich dann für 2.000 € Werbung müsste ich 400 Platten verkaufen, 400 Vinyl verkaufen, um das nochmal hinzuholen. Wer soll denn die kaufen? Also.
Du hast in deinem Leben in Bezug auf Musik ja echt schon viel erlebt und im Jahr 2017 dann schließlich das Label Byhill Records gegründet. Die erste Veröffentlichung war das Album Forest Mirror von der Band Killflavor und inzwischen hast du über 70 Veröffentlichungen gemacht. Dazu sind Alben,
Digitale,
EPs,
ja genau.
Digitalveröffentlichungen dabei. Zuletzt das Album Transition von der Band Casino Garden. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, 2017 zu sagen, oh, ich mache jetzt ein Label?
Das war an Weihnachten 2016, als ich mit meiner damaligen Freundin hier saß und ich hatte irgendwie die Idee, weil beruflich ich immer nur Befehlsempfänger war. wollte ich mal was machen, wo ich der Boss bin. Mit. Weil ich jetzt hier mein Ego pflegen wollte, sondern ich wollte einfach mal eigene Entscheidungen treffen können, eigene Fehler machen können und mein Ding machen können, wie ich denke, wie ich es richtig finde oder was ein guter Weg wäre oder und auch lokalen Bands eine Plattform zu bieten, ne? Weil ich das Gefühl hatte, hier ist so viel gute Musik und die wird halt außen irgendwie nicht wahrgenommen, weil die Bands sich nicht trauen, sie irgendwie nach außen zu bringen oder die Infrastruktur fehlt oder einfach nur der Türöffner fehlt, sagen wir mal so. Bei Records ist jetzt keine Infrastruktur an sich, haben jetzt auch keine Infrastruktur aufgebaut. Ich bin vielleicht ein Netzwerk an mittlerweile zum Teil befreundeten Bands aufgebaut, automatisch. Aber das habe ich ja nicht bewusst aufgebaut, sondern es ergibt sich ja dann automatisch, wenn man da länger am Ball bleibt. Das war so mein Ansinnen und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und dann kamen aber dann recht schnell Bands von außerhalb dazu. Das war eigentlich nie meine Absicht. Aber ich habe mich dann auch nicht versperrt. Wenn ich an die Musik gut fand, habe ich dann gemeint, ja komm, scheiß drauf, warum dann nicht? Und mittlerweile sind es recht viele Anfragen von außerhalb. Also ich kann regelmäßig anfragen, ich blocke aber fast alles ab. Im nächsten Jahr kommt aber auch viel Lokales jetzt wieder raus. Mhm. Auch kleinere Sachen und ja, mag ich aber. Also ich, ja.
Das heißt, man kann schon irgendwo so sagen, du wolltest eigentlich selbstbestimmt irgendwo was machen.
Das geht vielleicht sogar die lokale Szene halt schon.
In die Richtung vielleicht auch Selbstverwirklichung, auch ja, wenn man so lange der Branche in anderen Bereichen tätig ist.
Genau, mal die Seite wechseln.
Genau. Du hast dann den Entschluss gefasst, 2016, und hattest die Idee. Wie bist du dann gestartet? Was waren so die ersten Schritte?
Namen ausdenken, Logo ausdenken und sich dann informieren, mit anderen Labelbetreibern telefoniert und was muss ich denken, was muss man machen, Namen schützen lassen, ne? Also die Wortmarke schützen lassen und, also ganz viele Sachen machen. Das war unglaublich viel bürokratischer Scheiß, sowieso auch aktuell, hinter jeder Veröffentlichung ist so viel bürokratischer Käse, den man machen muss. Jeder Song hat ja zum Beispiel Metadaten, das heißt, das ist wie so ein wie so technische Details beim elektronischen Gerät, das man kauft. Und diese Metadaten muss man für jeden Song zigmal hinterlegen, bei zig Anbietern und zigmal, also das ist Wahnsinn. Bürokratie, ganz, ganz großartig.
Okay. Und wenn du jetzt so in der Rückschau guckst, hast jetzt mit dem Label gute 7 Jahre rum. Mit Corona inklusive, ja. Und allem drum und dran. Aber wo stehst du heute mit dem Label?
Noch nicht da, wo ich stehen will. Ich hätte mal gerne ein gesundes finanzielles Polster. Versuche aber meine Bands auch nicht über den Tisch zu ziehen. Also ich ziehe meine Bands auch nicht über den Tisch. Ich bin halt offen und ehrlich mit denen. Ich habe halt ein gewisses Businessmodell. Das liegt nicht jedem, wie ich das angehe. Aber ich versuche das auch zu erklären, warum ich das so mache. Ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen. Ich bin halt nicht in Berlin und treffe auf Konzerten irgendwie Leute von Magazinen und bin mit denen per Du und kenne die gut und trinke mit denen ein. Saarland ist halt schon weit ab vom Schuss und das merkt man halt dann schon. Ne? Da ist der Aufwand, wahrgenommen zu werden, ist wesentlich höher. Ne? Mhm. Da wird man vielleicht mit einer Veröffentlichung wahrgenommen, aber wenn man dann nicht alle 2 Wochen die anderen Leute dann auf ein Konzert trifft und mit denen nochmal abhängt und demnächst kommt wieder was von mir raus und so, dann ist mal wieder vergessen, ne? Da mache ich ja keinen Vorwurf, das ist Natur der Sache, ne? Wenn man nicht regelmäßig Kontakt hat, dann rutscht man in der heutigen schnelllebigen Zeit auch nochmal aus dem Blick. Ja, ich will ja noch mehr reisen. Ich habe ja auch den Musikverlag, also die Edition, was dann natürlich finanziell wieder gut ist, wenn ich Bands habe, die viel live spielen und bei der Edition unter Vertrag sind, dann kommen ja auch nochmal GEMA-anteilig Gelder bei mir rein. Also ich habe mich finanziell da breit aufgestellt, auch mit dem eigenen Merchandise machen und das nicht mehr aus der Hand zu geben. Da ist jetzt die Idee, mir eine Kappenpresse, also für Baseballcaps, so eine Presse nächstes Jahr zu kaufen. Das hätte ich ja dieses Jahr schon könnten, aber ich will es erst Anfang nächsten Jahres dann machen. Und ja, also Ideen gibt es da Tausende. Ich will auf jeden Fall noch größer werden, bekannter werden. Ob ich das erreiche, weiß ich nicht. Das macht mir aber Spaß. Das ist zwar teils auch saustressig. Teilweise ist es auch nervig, jetzt nicht unbedingt, dass die Bands mich nerven, also manchmal ist das ja auch schon, dass dann, ne, wochenlang melden sich dann Bands nicht und dann schaffen es dann 4 Bands gleichzeitig mich zuzutexten mit Ideen und Wünschen und tralala, wo ich dann denke, Leute, jetzt 4 Wochen höre ich nichts und jetzt kommen da alle auf einmal, aber das ist dann halt so. Da muss man wie so ein Kindergartenpfleger, die Kinder wieder ein bisschen einfangen und ich komme mir manchmal so ein bisschen vor wie so ein Vater oder Lehrer.
Also du bist der Papa, ne? Der Papa.
Ja, teilweise sind die Musiker ja auch so, fast so alt wie ich, also kann jetzt nicht sagen, dass ich hier der Ziehpapa bin, aber ja, man muss dann halt die auch mal ein bisschen nochmal darauf hinweisen, wie ich das gern hätte, weil sonst widerspreche ich dem, warum ich das Ding gegründet habe. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will mal von denen nicht immer, sonst bin ich mehr Befehlsempfänger von denen, ne? Und das will ich ja eigentlich nicht sein.
Ja.
Und befohlen wird hier eh nichts. Das ist alles auf sehr freundschaftlicher Basis. Es gibt zwar Verträge, aber trotzdem ist das alles sehr kollegial. Also ich habe noch zu allen Bands ein sehr gutes Verhältnis. Auch freundschaftliches Verhältnis. Das ist mir auch wichtig. Ich könnte halt nicht mit Idioten was rausbringen, nur weil ich jetzt sehe, dass die super erfolgreich sind, mir die Musik aber widerstrebt, würde ich die nicht unter Vertrag nehmen. Ne?
Passt gerade zur nächsten Frage. Das wäre nämlich, was sind denn die Kriterien, die Künstlerinnen und Künstler für dich als Labelchef erfüllen müssen?
Die Musik muss mir gefallen und die Menschen müssen zu mir passen. Das ist mir sehr wichtig. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen.
Das ist total einfach und gut verständlich. Ja. Absolut. Was hat es eigentlich mit dem Namen Bahil auf sich?
Ach, der Name Bahil Records, ja. Ich finde das immer schön, wenn die, jetzt weiß ich, was der Name bedeutet. Bahil Records. Also ich wohne in Riegelsberg und es gibt den Chocolate Bar, den Schokoriegel. Daher kommt Bar und Hill ist natürlich der Hügel und nicht der Mountain. Ne? Also und Bar Mountain klingt scheiße. Weil mir ist das immer wichtig, dass was flüssig klingt, ne? Oder geschmeidig klingt. Und da bin ich auf Bar Hill gekommen, also Riegelsberg Records. Ich darf natürlich jetzt nie umziehen. Mein Bestreben ist vielleicht dann doch mal nochmal in meine Heimat Frohlautern zu ziehen, also eigentliche Heimat. Aber das geht ja gar nicht, weil Bar Hill Records ist ja in Riegelsberg ansässig. Das
genau.
Nennt die Firmenadresse jetzt noch Frohlautern liegen.
Ich bin jetzt hier verhaftet. Das,
ja, das geht ja gar nicht, ne?
Das wird nicht funktionieren.
Das ist der Name, ja. Das war so eine von meinen spinnerten Ideen. Mein Kopf ist immer voll von Ideen.
Ja. Cool. Aber dann habe ich das ist ja die Frage, die auch ganz vielen Bands in Podcasts gestellt, wie kommt ihr auf den Bandname und so weiter.
Ja.
Und ich wollte es jetzt einfach hier auch
vollkommen okay.
von Label-Seite hören. Betreibst du das Label eigentlich komplett alleine oder hast du auch unterstützende Kräfte, die dich unterstützen und dir helfen bei irgendwelchen Geschichten oder sogar Angestellte?
Die keine Angestellten, die einzig unterstützende Kraft ist mein Sohn, der dann manchmal, wenn ich die Download-Cards, das sind ja so Art Visitenkarten, wo ich dann so Adressaufkleber mit dem Download-Code draufklebe, der muss die manchmal bekleben und kriegt dafür dann ein Handgeld. Aber sonst mache ich alles alleine. Ich werde natürlich, also die Edition Bar Hill Records MMP Music Publishing habe ich halt gegründet mit MMP, dem Gerhard Zimmermann, auf der einen Seite, der ist Musikverleger und vermittelt wurde das vom Jürgen Schattner von Rookie Records. Der ist die zweite Partei in meinem Musikverlag, also wir drei teilen uns die Editionsanteile gleich auf, die wir bekommen. Das ist aber nur ein kleiner Kuchen von dem Anteil, den die Künstler bekommen. Man kann sagen, also die gehen mir halt zur Hand, die sind mit Rat und Tat immer für mich da. Ich habe auch mit dem Andreas Kohl, genannt Kanzler von Exile und Mainstream Records, früher anfangs telefoniert. Und das wäre also jemand, den ich was fragen würde, wenn ich irgendwie ein Problem hätte oder ich frage bei Cargo auch mal oder ich bin ja auch dem Verband der unabhängigen Tonträgerhersteller. Da gibt es ja dann auch Beratung und Infos. Also ich mache das zwar alleine, aber ich bin nicht alleine.
Okay. Was ist so die größte Herausforderung im Labelbetrieb für dich?
Kostendeckend zu arbeiten. Das ist eine verdammt große Herausforderung. Das wird doch jetzt noch, nach Corona wird das jetzt noch schwieriger. Und auch wenn die Bands saugute Musik machen, zum Teil verkauft sich das halt echt schlecht, ne? Und also wichtig ist halt, Bands zu haben, die viele Konzerte geben. Das merke ich immer mehr und da werde ich auch künftig meinen Fokus drauf legen, zumindest so bei den Vinylveröffentlichungen, wo mehr Geld im Spiel ist, als jetzt nur mal eine CD zu machen oder nur mal digital rauszubringen. Da investiere ich natürlich auch ein bisschen Geld, weil das ist auch nicht umsonst, aber das mache ich als Stable dann selbst. Da brauchen die Bands auch nichts dazu zu schießen. Aber Vinyl kostenpflichtig, da muss eine Band eigentlich sau viel spielen und dann irgendwie ihr Vinyl an Mann und Frau bringen. Und ja, das mag ich halt, wenn eine Band viel live spielt, dann verkaufe ich auch über den Vertrieb wiederum. Ne?
Ja, klar. Du hast das eben ja schon beschrieben. Zu Beginn von Barhead Records lag der Fokus auf lokalen Bands, also sag ich mal Saarland und Umgebung. Und in der Zwischenzeit hast du aber KünstlerInnen aus ganz Deutschland oder auch sogar anderen Ländern teilweise unter Vertrag. Ne? Wie kam es dann zu der Entwicklung, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache dann doch nicht nur die lokale Bands oder die lokalen KünstlerInnen, die ich unter Vertrag nehmen möchte, sondern ich erweitere dann doch irgendwie mein Portfolio und gehe deutschlandweit beziehungsweise sogar weltweit teilweise.
Man nimmt sich halt X vor und macht nachher X, Y und Z. Das ist ganz einfach so. Da kamen dann Anfragen, das war damals Kennerhan. Und das hat mir so gut gefallen, die Musik. Die Jungs waren cool. Dann habe ich das dann einfach gemacht. Und damit war das Tor offen. Ne? So nur eine Band lässt mal rein und dann ist klar, wenn jetzt die nächste kommt, dann sagt man nicht kategorisch nein, weil sie ist nicht von hier. Ja. Sondern ich hatte jetzt schon eine Band aus Nürnberg, Würzburg veröffentlicht. Warum soll ich jetzt bei Hell and the High Water aus Hamburg sagen, nee, ihr Penner, ich will das nicht. Und dann habe ich die halt auch gemacht und dann kam eins zum anderen. Und
das schließt dann auch die nächste Frage an.
Drei Kölner Acts schon. Nee, genau. Vier. Nee, wie viel Kölner Acts? Ich hatte den Überblick schon verloren.
Habe ich als nächstes. Eine besondere Anziehungskraft scheint ja wirklich Köln und Umgebung auf Barhill Records auszuüben. Und da gibt es mehrere KünstlerInnen, die bei dir unter Vertrag stehen. Und das ist jetzt für alle, die den Podcast von dir mit Dissolver noch nicht gehört haben. weil da wird das ja so ein bisschen beschrieben, wie die Connection zumindest zu dem Roman.
Genau,
also, glaube ich,
von der Meer,
zustande gekommen ist. Ne? Und vielleicht magst du es hier einfach noch mal ein bisschen erzählen, weil das sind jetzt wirklich mehrere Künstler aus dieser Umgebung, die bei dir unter Vertrag stehen.
Ja, Van der Meer hatten halt ein paar Mal mit Roman gespielt und der war halt cool. Und Roman ist gebürtig aus dem Saarland, wohnt aber seit vielen Jahren in Köln, arbeitet dort beim WDR und hat früher in Metal-Bands hier gespielt und macht jetzt so eher so Avantgarde, Indie, Kraut, Elektro, grob sowas, ne? Wobei grob, das war jetzt schon sehr explizit, aber ne, so sowas.
Kraut irgendwie auch noch.
Ja, ja, genau. Sowas in der Richtung. Und dann wurde ich mal mit dem einig und dann kennt er die Kadaver des Schnaps gut und dann haben die mich gefragt und dann sind die alle im selben Proberaumkomplex. Dann kamen irgendwie Komplizen der Spielregeln auf mich zu. Die hatten schon 3 oder 4 Platten rausgebracht, waren auch absolute Specs-Lieblinge und Intro-Lieblinge. Und seinerzeit und als letztes kam dann jetzt Plastic Soup, die danach wieder Kadaver des Schnaps kennen. Und das ist so alles so ein, ja, wenn jetzt an so ein Klüngel, Kölner Klüngel. Aber Köln finde ich halt witzig, weil ich war früher öfters in Köln, da war die Popcom, da waren auch früher waren die Plattenfirmen in Köln, EMI, da bin ich dann öfters mal nach Köln mit dem Zug gefahren, haben dann Bands interviewt dort. Weißt du, wie ich Ferris MC mal interviewt habe, der völlig bekifft war. Also es war schon witzig, alles dann mal so zu machen. Also dann Bands aus Köln zu machen, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so der ausgesprochene Fan von Großstädten, aber Köln mag ich halt irgendwie. Wenn ich Berlin eigentlich ziemlich bäh finde, mag ich Köln, ne? Wobei viele Kölner dann nach Köln doof finden, aber ich finde Köln irgendwie geil. Ich mag Köln. Ich war jetzt auch 2 Mal in Köln in den letzten Monaten. Ja. Haben jetzt aber keine Barhill Records Dependance in Köln.
Okay.
Ich fand das jetzt nicht vor, noch weiter auszubauen. Das ist echt eher Zufall.
Die Außensteller.
Ja, schon andere Bands so angedeutet haben aus Köln, das auch gerne. Und dann dachte ich, ach nee, das kann ich jetzt, also jetzt sind noch Köln. Jetzt ist einer aus Aachen dabei, das ist ja in der Nähe. Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Also jetzt aktuell, was haben wir, es kommt jetzt nächstes Jahr, da kommt hauptsächlich Lokales, glaube ich, oder? Oh, mein Gehirn ist platt. Kann gar nicht mehr sagen, was nächstes Jahr alles kommt.
Gibt es eigentlich so Momente, in denen du dich zurücklehnst, auf deine Arbeit schaust und dann auch so denkst, boah, mega, das ist jetzt echt mit dem Label, das hat gerade super gut funktioniert. Gibt es so Momente und was für Momente sind das?
Oh, das mache ich eigentlich eher selten, weil eigentlich, wenn eine Veröffentlichung abgeschlossen ist, steht schon die nächste wieder an. Also ich hab doch wenig Pausen und ich blende das dann aber auch mal aus, die Arbeit, und denke jetzt nicht so groß drüber nach, wobei unterbewusst ist im Hinterkopf natürlich immer das Label aktiv oder überhaupt meine Arbeit aktiv. Also jetzt in meinem Weihnachtsurlaub werde ich, glaube ich, bin ich mal froh, mal 2 Wochen nichts machen zu müssen. Danach schon die ersten digitalen Veröffentlichungen für nächstes Jahr sind alle schon vorbereitet und hochgeladen und ja, ich versuche halt, anstatt zurückzulehnen und mir ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und sagen, das war jetzt gut, versuche ich einfach, denke ich eher, was kann man beim nächsten Mal noch besser machen?
Mhm,
okay. Na, um mir weniger Stress zu machen, um den Künstlern weniger Stress zu machen, um das einfach noch besser zu organisieren. Also da bin ich so ein bisschen perfektionistisch. Ich will das alles noch besser organisiert haben, damit es noch glatter läuft. Wobei in all den Jahren immer wieder Sachen passiert sind, an die man nie gedacht hätte, die dann, ich dann denke, Alter, was ist jetzt hier los? Ne? Aber so ist das halt in jedem Business, denke ich.
Und wenn man das überhaupt irgendwie beziffern kann, Erfolg für ein Label, ne? Also gibt es natürlich finanziell, aber auch bestimmt andere Themen. Was würdest du denn sagen, sind denn für dich erfolgreiche Momente, die du mit dem Label erlebt hast?
Also allgemein ist es auf jeden Fall, wenn ich einen Plus am Jahresende erzielt habe und das Finanzamt zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. Aber jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren hat Van der Meer als Vorgruppe von New Model Army in der Eisenbahnhalle in Losheim gespielt. Da war ich dann auch mit vor Ort. Wir hatten Catering. Die New Model Army Leute sind alle unfassbar nett. Grüßen einen, unterhalten sich mit einem, sagen, oh, das war eine tolle Show von euch. Der Sänger hat sich das danach angeguckt. Und der ist danach ehrlich, ne? Da merkt man auch, der meint das auch, was er sagt. Oh, was ist ein geiler Moment. Dann war ich auch mal in Köln und hab mir dort heute ein Van der Meer mit Roman Biver, also Dissolver, gespielt. Das war so, okay, jetzt wieder Van der Meer, aber mit denen bin ich halt, war heute mal halt intensive Monate, viel mit denen habe ich halt viel und eng gearbeitet. Und die spielen auch sehr viel live. Oder jetzt waren die Sidewalk Surfers 5 Tage auf Tour. Ich glaube, es waren 5 Tage auf Tour durch Deutschland. Die haben das alles mit ihrem Booker organisiert. Da war ich zwar nicht dabei, aber da so bin ich halt stolz drauf. Da freue ich mich dann halt, wenn Bands halt live spielen. Genau, Wolfbeuer hatten jetzt vor Fu Manchu gespielt im Atelier in Luxemburg. Da war ich ja auch den ganzen Tag dabei. Meine Fu Manchu hatte ich nicht getroffen, weil die wollten angeblich ihre Ruhe haben. Das mache ich jetzt der Band auch gar nicht mehr an. Das kann auch einfach nur ihr Manager behauptet haben, um seine Künstler zu schützen. Aber das war saugut, das war sauschön. Das mich hat gefreut, dass die Band sich freut, vor Fu Manchu zu spielen. Das hat mich gefreut. Davon hatte ich hatte keine Gage bekommen. Ich hatte keinen finanziellen Mehrwert für mich gehabt, aber ich habe gemerkt, meine Künstler sind glücklich und die freuen sich. Und dann bin ich halt auch happy. Ich bin da halt sehr genügsam oder leicht zufriedenzustellen. Und wenn ein Blatt draußen ist und jeder ist happy mit der Arbeit, ich entschuldige mich danach immer, dass da nicht mehr Pressefeedback kam, aber was soll ich denn machen? Soll ich den Leuten 15 E-Mails schreiben? Jetzt besprecht doch mein Blatt, du Heini. Mache ich halt nicht, weil die kriegen so viele E-Mails und bevor sie dann nie mehr eine E-Mail von mir wollen, bin ich halt eher ein bisschen zurückhaltend. Ich denke halt immer, Qualität setzt sich durch. Ist vielleicht naiv, aber mein Gott.
Okay. Was sind denn so die Zukunftspläne mit Barhill? Was erwartet uns?
Ja, Top 10 Hits. Nur Top 10 Hits. Ich will 10 Veröffentlichungen im Jahr rausbringen und alle 10 in der Top 10 haben. Ja, die Planungen für nächstes Jahr sind im vollen Gange. Also Coletti macht endlich ihr Debütalbum. Die Sexy Trucks sind fast unter Vertrag genommen. Fehlen noch 2 Unterschriften von der Band. Die machen so Punk, Rock'n'Roll, kann man sagen. Dann Wir sind Fliegen, machen eine NDW-Cover-EP. Roman Biver Dissolver macht sein 2. Album. Das ist jetzt fertig. Was haben wir dann noch? Die Komplizen der Spielregeln haben auch wieder neue Songs geschrieben. Da kommt eine neue Single raus. Also wenn ich jetzt jemanden vergesse, liegt das nicht daran, dass ich die Band weniger schätze, sondern einfach, dass ich zu viel im Kopf habe und ich nicht einen Zettel jetzt vor mir habe und von dem abspicke. Ja, das ist einiges in Arbeit gerade. Und ja, Fuse aus Aachen, besagte Band, oder Fuse, Entschuldigung, FYUS geschrieben, aber Fuse ausgesprochen. Die bringen ihr Album raus. Das ist richtig geiles Ding. Also das finde ich musikalisch richtig sauber. Also die anderen finde ich auch geil, aber das ist mal was anderes wieder musikalisch. Und das ist auch eine junge Truppe und die sind wirklich engagiert und saucoole Typen. Da freue ich mich drauf. Ja, wird spannend alles.
Schön. Also langweilig wird es dir nicht werden.
Mir ist es eigentlich nie langweilig und die Gefahr, dass es mir langweilig wird, ist auch nicht gegeben.
Okay, gut. Du hast ganz am Anfang des Podcasts direkt schon den Namen von deiner, ich glaube, das kann man so sagen, absoluten Lieblingsband Mogwai gedroppt. Und ich habe tatsächlich in Vorbereitung zum Podcast habe ich gesagt, ich muss irgendwas mit Mogwai thematisch noch drin haben, weil so kenne ich dich und wir sind hier umrahmt von Mogwai-Postern, Skateboard-Decks, genau, alles drum. Also hier gibt es ja wirklich alles. Und mich würde nur interessieren, wann und wie bist du überhaupt auf Mogwai aufmerksam geworden und was fasziniert dich an denen so?
Also ich würde behaupten, ich bin mir nicht mehr sicher, es war Mitte der 90er. Und das war wahrscheinlich über die Specs. Und damals habe ich noch für Internet geschrieben, habe ich die ersten Platten danach von denen rezensiert. Und fand die total geil, war dann das halbe Jahr von Mitte 99 bis Mitte 2000 in Glasgow, hab da dann gelebt. Und dann kam auch die Christmas Plus One EP raus, so hieß die, glaube ich.
Mogwai sind auch aus Glasgow.
Mogwai sind auch aus Glasgow, ja. Und hab die dann rauf und runter gehört und hab dann 1999 Mogwai in Glasgow, im Barrowlands, vor geschätzten 2000 Leuten, also in ihrer Heimatstadt, zum ersten Mal live gesehen.
Wow.
Das hat mir halt komplett die Schuhe ausgezogen. Ich habe die seitdem sehr oft schon live gesehen, schon lange nicht mehr. Das werde ich im Februar in Maastricht aber nachholen, so Gott will.
Ja, die hatten, ich glaube, vor einer Woche zwei die neuen Tourdaten veröffentlicht.
Genau, da gehe ich
hin. Die neue Platte.
Das ist schon gebucht mit Zwischenstopp in Aachen, um Fuse ihre Schallplatten zu bringen, die hoffentlich rechtzeitig ankommen vom Presswerk. aber das ist so der Gesamtplan. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Und ich hatte die dann auch mal in der Kneipe Teile der Band getroffen und mit denen getrunken. Aber tatsächlich habe ich die Band nie interviewt. Was ich bis heute vermieden habe. Nicht, weil ich denke, dass das dann vielleicht sahen die was Doofes und dann mag ich die vielleicht immer das gar nicht, aber weiß nicht. Ich habe dann noch so ein bisschen professionellen Abstand bewahre oder mit professionellen so den Fan-Abstand bewahre ich mir noch ein bisschen.
Zumal das gibt es ja oft, dass man sagt, ne, never meet your idols oder sowas.
Jo, aber das ist ja Quatsch. Also Ozzy Osbourne würde ich jederzeit treffen wollen. Ich habe das neue Album auch schon gehört, ich habe es schon bekommen. Ich habe es einmal gehört, ich finde es sehr gut. Es ist wie immer nicht scheiße, was die machen. Es ist teilweise auch wieder härter. Teilweise auch mit Gesang. Verzerrt allerdings, aber das ist ja normal mittlerweile bei denen auch. Oder schon immer. Und ne, ich freue mich, das ist einfach eine Band, das ist die hat einen direkten Weg in mein Herz und vor allen Dingen auch in meine Seele. Gibt's andere Bands auch noch oder Platten? Corrosion of Conformity ist so eine Band. Ich hatte ja hier fürs Away from Life Online-Magazin, ihr sollten im Frühjahr meine 10 Platten meines Lebens zusammenstellen und da waren Mogwai auch dabei, Corrosion of Conformity, Pink Floyd, The Wall, Nick Cave mit Push the Sky Away, muss jetzt lügen, aber das ist alles so Platten, die mir sehr am Herzen liegen, aber Mogwai ist halt schon, ja, da habe ich vielleicht danach mal eine Schallplatte in zwei Editionen. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich das besteuert finde. Aber da habe ich mal eine gekauft und da hat man die Plattenfirma vielleicht dann noch eine andere Version geschickt. Dann habe ich halt beide behalten. Und von der einen Platte hatte ich ja drei Versionen und habe tatsächlich die dritte dann meinem Sohn geschenkt.
Okay.
Der auch Mogwai hört. Ja. Und so ein bisschen Vinyl sammelt mittlerweile.
Aber schön, wenn es sowas gibt, dass man so einer Band komplett verfallen ist irgendwie.
Ja, seit mit, sagen wir mal, 98 auf jeden Fall. Ich müsste jetzt lügen, wann genau. Ich kann es jetzt echt nicht mehr sagen, aber seit 98 auf jeden Fall. Das sind jetzt danach schon fast 30 Jahre, ne?
Ja, und es begleitet ja einen durch.
Und sie haben mich nie enttäuscht, ne?
Gute Zeiten, schlechte Zeiten und das gibt es ja in der Wahrnehmung, dass du dann wirklich bei so einer Band, klar, da bist du nicht mehr objektiv oder so, aber dass du dann wirklich so das hast, dass du sagst, okay, die bringen neue Platten raus und da gibt es einfach keine schlechten Lieder drauf. Ne? Da ist einfach alles
Naja, sagen wir
gut.
mal so, ich bin ja schon sehr kritisch und wenn jetzt wirklich ein schlechtes Lied machen würden, würde ich es auch so benennen. Ne? Aber Mono haben zum Beispiel jetzt auf The Oath, auf dem neuen Album, kein schlechtes Lied. Blood Incantation haben kein schlechtes Lied auf der Platte. Gut, sind nur zwei Lieder drauf. Das ist bei denen ja mittlerweile Usus. Und The Cure hat auf dem neuen Album auch kein schlechtes Lied drauf. Ne? Da
Auch
ist
eine tolle
dann
Platte, ja.
jedes Lied ein Kracher, wo ich dann denke, ihr alten Säck, was haben wir hier gezaubert? Ich weiß halt nicht, ob man heute noch Bands entdeckt, die einen jetzt 30 Jahre lang begleiten werden. Ne? Weil ich will jetzt nicht den jungen Künstlern absprechen, dass sie beständig gute Qualität machen. Aber ich glaube, beziehungsweise sagen auch andere Leute, was man in seiner Jugend hört oder in einem gewissen Alter, das bleibt eher bei einem wie dann später. Ne? Also
Ich glaube, ich
so
habe,
die
ja.
Metal-Platten von damals, also meine erste Ozzy Osbourne-Platte war The Ultimate Sin, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe, aber ich kann, glaube ich, jetzt jede Textzeile noch, gut, ich kann mal keine Texte merken, noch kann ich mehr Songtitel merken, auch nicht bei Mogwai. Könnte ich aber so falsch mitsingen, wüsste jedes Gitarrenbreak, jedes Solo, wann das einsetzt, wie es geht, kann Luftgitarre dazu spielen und. Aber ich glaube, das ist dann irgendwann, wenn man jetzt mit, ich bin 54, wenn ich jetzt heute eine Platte höre, A, habe ich, glaube ich, nicht mehr die Zeit, eine Platte so oft zu hören, wie ich sie dann damals in der Jugend gehört habe, wie ich nur fünf Platten hatte. Ne? Also ich habe wahrscheinlich mehr wie fünf als fünf Platten, aber ich sage es jetzt mal so, da hat man natürlich eine Platte richtig tot gehört. Ne? Das macht man heute eher selten. Das ist mir mit der Mono jetzt wieder passiert. Das ist mal mit dem, ah, die habe ich vergessen in den Top 3, shit. Mit der Solo-Platte von Adrian Lenker, die dieses Jahr rauskam, die ich auch abgöttisch liebe, diese Platte. Das ist die Sängerin von Big Thief.
Okay.
Fantastische Platte. Also es gibt so drei, vier Platten, die ich dieses Jahr echt ziemlich durchgenudelt habe. Ach, die Nick Cave, die Blood Incantation. Wobei die Blood Incantation, die schon ein krasses Ding ist, weil die ja Haken schlagen schneller als irgendwie Fuchs auf der Weide, also oder Gepard auf der Jagd nach einer Gazelle. Also das ist Wahnsinn. Ja, Punkt.
Schön. Dann
Verquatscht.
bin ich jetzt mit den Hauptthemen, die ich so vorbereitet habe, tatsächlich auch durch.
Gut, wir sind
Und
ja eine Stunde 45, ne? Das ist ja
ja,
easy peasy hier.
es tut mir leid, dass es so kurz war. Aber bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen, habe ich noch sowas.
Wer bis hierhin hört, schickt mir bitte eine Mail mit dem Stichwort Dauerlutscher und kriegt dann einen Lolli von mir geschickt.
Okay.
Mailadresse muss man aber selber recherchieren.
Okay. Ich habe noch sowas wie eine Schnellfragerunde vorbereitet.
Yes.
Ich nenne dir einen Begriff oder einen Satz und du nennst mir das Erste, was dir dazu einfällt. Bisschen hast du eben schon vorgegriffen.
Na, vielleicht nicht gleich das Erste. Ich muss kurz dann nochmal nachdenken, ob das okay ist, was ich dann sagen will.
Okay. Also starten wir. Drei Alben für die einsame Insel.
Mogwai, Commander Young. Wie lange ich gebraucht habe für die Top 10, für das Away from Life Magazin zu machen. Das hat 3 Monate gedauert. Ich habe mich nie getraut, das zu machen. Dann würde ich irgendeine Platte von Tribe Called Quest noch mitnehmen, damit ich halt Hip-Hop habe. Mogwai. Corrosion of Conformity noch, fällt mir der Name nicht ein. Obwohl für The Bullet drauf ist. Der Name ist gerade blind. Gott
Okay.
sei Dank.
Gut. Deine drei besten Konzerterlebnisse.
Geht nicht.
Also Mogwai in Glasgow vor 2000 Leuten.
Ja, Mogwai in Glasgow mit sich. Wobei ich dann vor einigen Jahren auf den Jubiläumskonzerten war. Da hatte ich mir eine Karte für Samstags gekauft. Dann habe ich gemerkt, die spielen ja sonntags auch noch. Dann habe ich gedacht, ja, Depp, dann gehe ich ja sonntags hin. Und samstags stand ich irgendwie so am Rand im hinteren Drittel und beim zweiten Konzert war ich in der ersten Reihe. Junge, 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 hat mir das Bauchfell vibriert. Leck mich, ey, na, die waren so laut. Ne?
Die sind immer laut.
Ja. Unfassbar laut. Ich habe direkt vor der Box gestanden, also wirklich vor der Box gestanden. Und es war brutal. Also das war schon, also Mogwai per se mal, ne, jetzt Mono in Paris, wo ich jetzt im Oktober war, das war halt, das ist natürlich musikalisch sehr ähnlich, aber das war auch fantastisch. Oh Gott, ich kann schon so viele Konzerte gesehen. Ey.
Vielleicht noch eine größere Band, wo du sagst, ey, das war wirklich so eine einmalige Gelegenheit. Und die habe ich
vor ein paar Jahren Metallica gesehen, das ist auch Metal, aber Metallica gesehen in der SAP Arena in Mannheim. Das fand ich schon geil. Dass ich die nach Jahren mal nochmal gesehen habe, das war richtig, richtig geiles Konzert. Da war ich auch allein hin. Einfach Karte gekauft und bin hin und es war auch richtig gut. Es hat richtig Spaß. So viel Videos gemacht, hätte ich nie mehr angeguckt. Oder Red Hot Chili Peppers mal, die ich auch nie live gesehen hatte, in der Rockhall in Luxemburg. Und es hieß immer, die sind live scheiße, sind live scheiße. Und es war fantastisch. Es war einfach fantastisch.
Schön.
Die hatten danach so Würfel an der Decke, die in so Wellen sich bewegt. Das war so gut, auch von der ganzen Show. Und das war richtig gut. Und jetzt letztens in der Rockhall Anthrax gesehen, Creator Testament Anthrax. Ich hatte eigentlich am liebsten, also am meisten gefreut mich auf Testament, dann auf Creator und dann als Letztes auf Anthrax, weil ich die schon ein paar Mal gesehen hatte und zuletzt fand ich die nimmer geil. Und Anthrax war einfach die beste Band an dem Tag. Die haben so abgerockt, haben so viele alte Lieder gespielt. Wo ich gedacht habe, Jungs, was machen wir denn hier? Das ist ja fantastisch.
Stark. Wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte mit einer Zeitmaschine reisen könntest, im Musikkosmos, wohin würdest du reisen oder wann würdest du reisen?
Ich würde gerne Joy Division live sehen.
Okay. Word. Lieblingsfilm?
Wir sind in der Vorweihnachtszeit und sage ich Kevin allein zu Hause.
Lieblingsserie?
Oder der Partyschreck mit Peter Sellers. Fantastischer Film. Fantastischer Film. Ich bin den Arsch auf die Seite. Lieblingsserie? Ich könnte dich jetzt sagen Sopranos oder The Wire. Beides fantastische Serien, aber Seinfeld mag ich genauso. Finde ich auch Seinfeld. Allein diese ganzen Memes und Videos bei Instagram, die ich immer wieder entdecke mit Ausschnitten draus, wo ich dann denke, fantastisch. Aber da wir beim Essen immer eine Folge Modern Family gucken, sage ich jetzt Modern Family.
Okay. Lieblingstier?
Meine Tiere. Also Hund und Katz.
Die Bäckertiere. Die Bäckertiere.
Wobei, also was ich halt saugut finde, sind Pinguin und Erdmännchen. Eichhörnchen, Pinguine, Erdmännchen, ja, so, ja. Pinguine und Erdmännchen finde ich schon ziemlich klasse.
Okay, daraus lässt
sich. Ich war mal Pate für ein Jahr von einem Erdmännchen in Saarbrücker Zoo.
Daraus lässt sich doch eine Barhill-Merch-Idee entwickeln.
Ja, genau.
Das verraten wir aber keinem, sondern.
Genau, ja.
Das wird jetzt ausgearbeitet.
Die Looney Tunes werden neu gemacht.
Genau.
Barhill Tunes.
zum
das ist ganz schlecht.
Zum Schluss magst du vielleicht noch einmal so ein bisschen die eigene Werbetrommel rühren für Bahel und vielleicht sagen, wo man dich bzw. Bahel Records überall finden kann und was gut, die nächsten Releases hast du ja angekündigt, was das sein wird, ne? Aber einfach noch mal so ein bisschen, wo findet man Bahel Records, wo wird man informiert?
Also Bahel Records findet man auf www.bahelrecords.de, da gibt es regelmäßig News. Die Stammkundschaft gibt es auch relativ regelmäßig ein Newsletter, aber auf der Website findet man eigentlich alles und da findet man auch alle Links zu Instagram und Spotify und YouTube und Facebook, wer das noch hat. X bin ich weg, weil das könnte ich mir nicht mehr antun. Ja, da findet man alles und wer Fragen hat, kann info@bahelrecords.de mir gerne eine E-Mail schicken. Und ja, und wer meine Bands unterstützen will, soll zu ihren Konzerten gehen, soll Karten im Vorverkauf kaufen, soll T-Shirts kaufen, Schallplatten kaufen, CDs und nicht nur streamen. Das ist zwar auch gut, wenn ihr das macht, aber den Bands ist etwas mehr damit getan, wenn man sie wirklich so unterstützt. Ne? Und meine Bands hatten ja alles noch sehr bescheidene Preise. Da ist kein T-Shirt, glaube ich, über 20 Euro. Das kann man sich, glaube ich, noch ganz gut leisten. Und Platten sind auch in der Regel unter 20 Euro.
Okay, ich habe zu Beginn vom Podcast gesagt, dass wir uns schon seit ungefähr 16 Jahren kennen. Ich habe das Gefühl, dass ich dich jetzt noch einen Ticken besser kenne. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, ja,
auf jeden Fall.
Danke. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Bahel Records. Der Talk.